schon gehört. Es gibt mal wieder eine Games Happen Episode. Was geht, Welt? Hier ist Nopi. Willkommen zu einer Games Happen Episode. Ich weiß schon nicht mehr, wie mein Podcast heißt. Zu einer Games Happen Episode der Extra-Klasse. Es ist jetzt 2024, das Jahr 2023 ist hinter uns. Und wie man hören kann, habe ich mal wieder es nicht geschafft, dieses Jahr hinter mich zu bringen, ohne am Ende völlig krank zu werden. Ich erhole mich immer noch ein bisschen davon, den Schnupfen hört man vielleicht noch. Aber ich dachte, nach 1428 Monaten zeige ich endlich mal wieder mein Stimmchen und alle leiden darunter. Oder? Machen wir so. So, die letzte Games Happen Episode erschien am 20. September 2023. Das ist nun schon ein paar Tage her. Und aus diesem Grund möchte ich gleich nochmal ein bisschen abrattern, was ich eigentlich seitdem besprechen wollte im Podcast, was aber nie zustande kommt. Anschließend aber, das ist der tatsächlich spannende Teil des heutigen Tages, hole ich mir nochmal Verstärkung in dem Podcast. Wer könnte es sein? Wir werden sehen oder ihr werdet es schon gelesen haben. Spannung pur. Und dann besprechen wir noch ein kleines bisschen. Vor allem das Jahr 2024, was da alles auf uns zukommt. Mit dieser Präambel hinter uns springen wir direkt rein damit, dass ich euch über die brandneue Neuigkeit informieren wollte, dass es ein absolutes Mess-up von Unity gibt. Darüber haben wir ja tatsächlich in der letzten Folge schon mal gesprochen. Anschließend gab es noch ein Update dazu, über das ich sprechen wollte, aber hey, ist jetzt zu lange her, interessiert keinen mehr. Das ist gar nicht wahr, es ist eigentlich immer noch relevant. Aber wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Darum springe ich direkt wieder darüber, dass es dazu zum nächsten Punkt. So. Und der betrifft Xbox. Es gab, eigentlich cover ich ja normalerweise Leak-Sachen nicht, weil die halt unheimlich unzuverlässig sind. Also zum einen. Und zum anderen halt, naja, nicht unbedingt auf legitime Art und Weise beschafft worden sind. So oder so, dieser Xbox-Leak, der rauskam, ist so relevant gewesen, dass ich eigentlich darüber reden wollte, es aber versäumt habe. Und deshalb werden wir nun wahrscheinlich das Jahr übersehen, was sich davon bewahrheitet und was nicht. Aber wenn wir schon über Xbox nicht sprechen, hätten wir auch gesprochen, aber tun sie jetzt nicht mehr, über PlayStation. Denn Jim Ryan, der Chef von PlayStation, hatte bekannt gegeben, dass er zurücktritt. Und das wird in diesem Jahr, März 2024, tatsächlich auch in Kraft treten. Da tritt er dann zurück. Mal sehen, was sich dann alles im PlayStation ändert. Aber ein Thema, das mir wirklich, wirklich, wirklich auf der Seele gebrannt hat, worüber ich wirklich ganz dringend sprechen wollte und das es echt wirklich schade ist, dass es nicht mehr dazu kam, ist Hyenas. Ja, das Spiel, von dem keiner wusste, was es sein sollte und ob es je erschienen würde, erscheint nicht. Wer hat's kommen sehen? Es wurde gecancelt. Darüber wollte ich näher sprechen, weil dahinter steckt ein riesen Koloss, ja, der mit sehr viel wichtigen Kleinkram zu tun hat, der Sega betrifft. Es ist unheimlich wichtig, es ist unheimlich groß, es ist unheimlich viel, es ist unheimlich feinstofflich, wie jemand sagen würde. Wer könnte das sein? Ich behalte mir weiterhin vor, darüber noch zu sprechen. Wahrscheinlich wird das dann in einem dedizierten YouTube-Video passieren. Aber erstmal die Zeit dazu nehmen. Jedenfalls, ne, Hyenas wurde gecancelt. Sega hat außerdem herbe Verluste erfahren im Jahr 2023. Beides hängt miteinander zusammen. Und beides möchte ich auch zu gegebener Zeit nochmal genauer besprechen. Aber es ist halt eine miese Neuigkeit, die zu der Zeit herumkam. Aber auch nicht die einzige, denn Gollum wurde released und Gollum ist ja mal ein super Mess-up geworden. Eines von ziemlich vielen Spielen im Jahr 2023, die den Bach runtergegangen sind. Da gab es halt sehr viel interessanten, wissenswerten und bedauerlichen Stoff zu besprechen. Aber machen wir nicht. Nein, es ist ja schon 2024. Deshalb gehen wir gleich weiter zu Stuff, den ich noch besprechen wollte, über Xbox und Microsoft, die mehr KI, also die bekannt gegeben haben, dass sie mehr KI nutzen wollen, um Dialoge in Spielen zu designen. Fragwürdig. Außerdem wollte ich noch eine Mario Kart-Studie ansprechen, von der ihr mittlerweile wahrscheinlich auch gehört habt. Ja, Überraschung, es ist ein stressiges Spiel, aber dahinter steckt auch noch mehr. Zu diesen Dingen gebe ich euch noch mal Links in den Shownotes. Wenn ihr also die Sachen, die ich jetzt nicht besprochen habe, aber angesprochen habe, noch mal nachlesen oder schauen möchtet, dann klickt euch durch die Links in den Shownotes und ihr kommt zu der Information, die ich euch hier mit offiziell vorenthalte. Ebenso enthalte ich euch vor all das, was ich euch sagen wollte über den GTA 6 Trailer, der ebenfalls noch letztes Jahr erschienen ist. Unheimlich spannende Sache. Ich bezweifle, dass irgendjemand, der das hört, hier den Trailer nicht gesehen oder zumindest von ihm gehört hat. Aber das war's im Prinzip. GTA 6 hat einen Trailer bekommen. Jetzt ist es offiziell. Es würde 2025 erscheinen. Und mal gucken, was wie der Weg dahin geht und wie es zum Release dann aussehen wird. Damit kommen wir zum allerletzten Punkt, den ich angesprochen hätte in 2023. Beziehungsweise vielleicht auch schon in der ersten Episode 2024. Nämlich, Bobby Kotick ist nun nicht mehr Geschäftsführer von Activision Blizzard. Zum Jahreswechsel ist Bobby Kotick, der schon seit Jahren umstritten ist, aber halt auch Geschäftsführer von Activision Blizzard gewesen ist, zurückgetreten. Und das heißt, vielleicht dürfen wir jetzt wieder hoffen, dass die Spiele aus dem Hause Activision Blizzard besser werden könnten? Fragezeichen. Vielleicht. Maybe. Mal gucken. Ich persönlich habe da natürlich die größten Hoffnungen für Overwatch. Vielleicht wird es ja wieder gut. Wir werden sehen. Aber genauer können wir das nicht sagen. Mit diesem Thema, mit diesem letzten Newspunkt, den ich angesprochen hätte, aber nicht getan habe, sind wir auch im Jahr 2024 angelangt. Und das ist heute. Und damit kommen wir auch zur nächsten Phase unserer heutigen Folge. Ich stelle euch nun den super ultra geheimen Gast, den ihr noch niemals gesehen und gehört habt, vor. Hier ist er, ein tosenden Applaus für den einzig wahren, fantastischen, fulminanten, grandiosen, strahlenden Dummisch Mummi!
Achso, ich dachte, das wäre Günther Jauch. Achso.
Nee.
Oh,
nee.
Hallo, ich grüße. Ach Mensch, und das Konfetti hört ja gar nicht mehr auf zu regnen, nee, was du mir hier
entgegengeschmissen hast. Die Konfettimaschine, oh, die Gott, ist am Start jetzt. Und die pustet. Mensch, ja.
Danke für diesen phänomenalen Empfang und danke für den Jahresrecap auch, den ich jetzt hier gerade live mitgehört habe. Das ist ja wirklich, also auch gerade was so verschiedene Themen angeht, Gollum und so weiter, habe ich ja auch mitbekommen und so. Ja, also es ist einiges passiert, wie manch ein Podcaster sagen würde.
In der Tat. Ja, schön, dass du hier bist, Dominik. Es ist schön, dein Stimmchen hier wieder wahrnehmen zu dürfen. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass du uns das letzte Mal im Games Happen Podcast besucht hast. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass es eine Weile her ist, dass der letzte Games Happen Podcast uns besucht hat. Aber hey, wir sind 2024 ist da, um Dinge zu ändern, nicht wahr?
Und das in dem Sinne, danke für die Einladung.
Ja,
danke
gern
für die Einladung. Ich bin ja selbst großer Fan des Podcasts.
Ah, das freut mich sehr. Der Podcast ist auch großer Fan von deiner Person. du, steigen wir doch direkt mal ein. Du hast ja jetzt gerade auch noch mal ein Recap des letzten, ich glaube, Vierteljahres von 2023 mitgekriegt. Hast du denn dazu, ist dir da irgendetwas aufgekommen, wo du gedacht hast, hoho, das ist ja krass. Punkt.
Ja, was ich halt eben schon erwähnt habe, ne? Ich finde es spannend, oder das Krasseste, was ich irgendwie aus dem letzten Jahr dann halt mitnehme, ist so dieses parallel laufende, dieser Spagat aus. Auf der einen Seite haben wir Spiele, die absolute Leidensprodukte sind vom Peak-Kapitalismus, in dem wir uns bewegen, ne? Und von Industrien, die eigentlich Kreativindustrien sind, aber mehr in diesen industriellen Bereich reingewandert sind, ja, im Falle von Gollum. Und auf der anderen Seite haben wir halt auch letztes Jahr so Dinger bekommen wie Mario Wonder oder so, ne? Also,
richtig,
wo man halt auch sich denkt, oh, Jesus Christ, ey, so einen Typen wie Mario Mario, den man schon durch zig Jahrzehnte durchgenudelt hat, mit Pasta und Spaghetti, den kann man tatsächlich auf diese Art und Weise komplett neu erfinden für ein komplett neues, revolutionäres Game. Also es ist, ja. Es ist, dieser Spagat ist, glaube ich, selbst das Krasseste, was ich mitgenommen habe.
Absolut.
Wie geht's dir da?
Ganz genau so. Also es war eine unheimlich enorme Schere, die, also ich weiß nicht, ich habe immer, die meiste Zeit habe ich in den letzten Wochen immer gesagt, das Jahr 2023 in Sachen Gaming war ein Jahr der Extreme. Ich bin jetzt aber eher dazu, glaube ich, übergegangen zu sagen, es ist ein Jahr der Schere. Also es ist tatsächlich ja. diese so Extreme von gut und schlecht, ja, vertretbar und unmoralisch. Ja, ist immer weiter auseinandergegangen, je weiter das Jahr vorangegangen ist. Wir hatten absolute Highlights, wir hatten alle absolute Lowpoints. Und je weiter das Jahr vorangeschritten ist, umso schlimmer wurde es. Ich weiß nicht. Also ich glaube der Tiefpunkt, Tiefpunkt ist, was das Spielreleases angeht, der, glaube ich, dieses Jahr gewesen, die ganze Sache mit, wie heißt es, The Day Before, was ja im Dezember, Anfang Dezember erschienen ist. Jahre vorher wurde absolute die Hype-Maschine betrieben für dieses Spiel. Aber von Anfang an waren da auch Leute dabei, die gesagt haben, oh, skeptisch. Da wird uns ein bisschen viel versprochen, aber wenig gezeigt. Ende vom Lied war, das war, naja, also es als Scam zu bezeichnen, was sehr viele machen, ist vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, kommt ein bisschen propagandamäßig rüber, aber letztendlich irgendwie, es hat halt wirklich alle, es tickt alle Checkboxen von einem Betrugsding. Hinzu kommt natürlich auch, und es kann einfach nicht erwähnt werden, wenn man über das Jahr 2023 im Gaming spricht, dass es ein Rekordjahr für Entlassungen gewesen ist in der Industrie.
Ja, also, oh ja.
Generell ist es ja so ein weißt du, Game, das die Big Player weltweit in den Spielproduktionen spielen, dass halt die Wirtschaft über den Menschen steht, über den Leuten, die halt die Spiele designen. Und dann wird halt immer so Ping-Pong mit Einstellung, also mit wie heißt es? Hires and Fires sozusagen, ne? Mit Anstellungen und Entlassungen getrieben. Und selbst dafür ist dieses Jahr in Sachen Entlassungen echt mies gewesen. Und dennoch ist es ein sehr produktives Jahr für den Sektor Gaming in der Wirtschaft gewesen. Ich weiß es ja, also es ist, ich habe conflicted feelings über das vergangene Jahr.
Wo du hier über die Entlassungen gesprochen hast, da muss ich auch direkt daran denken, dass sich das ja auch bis hin zum Mobile-Markt durchgezogen hat, was Mobile Gaming betrifft. Mein großes Steckenpferd Pokémon, ne, Pokémon Go, ja. Auch als Teil des großen Pokémon-Konglomerats, und Niantic feuert da, ich glaube, über 200 Mitarbeitende dann aus ihren Teams. Das ist, also, ne, da möchte man als Consolero oder als PC-Gamer dann immer in den Mobile-Bereich reinschieben und sagen, ja, da wird das Geld gemacht. Ja, nee, dort ist halt auch alles am Brennen und im Zweifelsfall halt auch die Industrie dabei, Menschen ins Feuer zu werfen, ne?
Also, das ist richtig. Ja. Und ich glaube, gerade Gaming, was du ansprichst, Mobile Gaming, was du ansprichst, da ist, glaube ich, spielt auch nochmal die ganze Sache um Unity auch nochmal eine ganz starke Rolle. Ja. Weil ja unheimlich, also gerade Mobile Games werden unheimlich viel in Unity erstellt. Es ist Wahnsinn, was das passiert. Und auch nicht nur in Videogaming, sei es jetzt Konsole, PC und Mobile, sondern halt auch in Sachen Tabletop-RPG, ja, also das Wahnsinn. Das größte Tabletop-RPG ever, ja, Dungeons & Dragons, jeder kennt es, das hat 2023 ja begonnen und beendet mit absoluten Griffen ins Klo. Also Anfang des Jahres gab es einen riesen Debakel darüber, wie es jetzt lizenzrechtlich aussieht mit Designern, die Produkte für das D&D-Rollenspiel betreiben. Und geendet hat das Spiel halt auch wieder mit einem haufenweise Entlassungen der Firma von D&D, Wizards of Coast, die wiederum unterstehen Hasbro und so. Ja, also Hasbro hat dann halt auch wieder ordentliche Entlassungswelle gestartet.
Boah,
ja. Und zwar, ich glaube, so spät wie kein, also Ich glaube, das ist die letzte Entlassungswelle, die ich mitgekriegt habe in dem Jahr. Also noch nach all den Videospielen Entlassungen, die wir ja schon besprochen haben, kamen sie dann an in der Woche vor Weihnachten und haben gesagt, jo, ihr seid alle gefeuert.
Es ist heftig. Nur gerade bei Dungeons & Dragons, da bin ich halt als jemand, der halt nie Dungeons & Dragons aktiv gespielt hat, sondern halt bei anderen Pen & Papers am Start war, da bin ich gedanklich zuerst bei dem Film, der ja auch dieses Jahr rauskam, ne? Mhm, der kam ja im März irgendwann raus, ne? Also das ist ja auch irgendwie, wenn man gerade so diese großen Namen, die großen Titel, die großen Franchise dann halt auch so in diesen Gesamtkontext rückt, dann ist so dieser Spagat, diese Schere, dieses Auseinanderdriften so intensiv zu erleben. Das ist wirklich absurd.
Ja. Und das ist halt auch nochmal dahingehend bemerkenswert, weil das ist ja quasi auch das IP, der Erfolgskracher der Videospiellandschaft 2023 entstammt, ne? Baldur's Gate 3. Den Game Awards kürzlich alles Mögliche abgeräumt an Preisen, unter anderem halt Spiel des Jahres. Und es war halt ein absoluter Hit und Überraschungshit auch für die absolut allermeisten. Und vor dem Hintergrund, dass halt die Dungeons & Dragons Lizenz ist, fühlt sich das nochmal makaber an, wenn man bedenkt, wie viel Geld also durch diese Lizenzverträge zwischen Larian Studios, die das Spiel gemacht haben, und Wizards of the Coast oder Hasbro, von denen die Lizenz kommt, geflossen ist, ist halt schon, ich weiß nicht, es fühlt sich absolut makaber an, dann darüber nachzudenken, wie viele Leute dennoch entlassen worden sind.
Ja, am Ende des Jahres. Es ist krass, also wirklich, ja, ich wiederhole mich an der Stelle, wenn ich jetzt nochmal irgendwie auf den Peak Kapitalismus verweise, aber es ist wirklich sehr stark spürbar und das bereits, also, ne, obgleich viele Dinge halt auch gut waren in dem Jahr, viele tolle Sachen erschienen sind und so weiter, die einem Freude bereitet haben, bereitet mir das Endresümee, wenn man dann so im Nachhinein auf 2023 blickt, dann halt auch aus dieser Perspektive, aus der Unterhaltungsindustrie-Perspektive halt totale Bauchschmerzen aus vielerlei Gesichtspunkten, aus all diesen Gesichtspunkten. Also es ist, es ist einfach intensiv.
Ja, da hoffe ich, wird es im Folgejahr besser. Also, und ich würde sagen, da stelle ich mal direkt an die Frage, gibt es eine konkrete Hoffnung, die du für 2024 hast?
Oh, ich hab mehrere Hoffnungen.
Okay, warte. Okay, hier ist meine Challenge für dich. Schaffst du es, all diese mehrere Hoffnungen in einen einzigen Satz zu formulieren? Nicht einfach nur Punkte mit Komma, sondern hier jetzt eine concise Hoffnung.
Das ist echt hart.
Das ist hier eine Willkommen bei einem kreativen Schreiben mit Nopi. Wie ist das, eine Übung, die sie auch zu Hause vollführen können?
Ich hab's.
Ja.
Meine Hoffnung, all diese Hoffnungen gebündelt, gepresst, komprimiert in einen Satz. Und diesen Satz präsentiere ich dir. Ich hoffe, dass Nintendo und einige ihrer IPs mich überraschen werden.
Oh. So. Okay. Ja. Das ist doch ein... Das ist eine schöne Hoffnung. Eine, die glaube ich auch, mit der viele sich abgeholt fühlen, glaube ich. Ich zum Teil. Ich hab aber auch Vertrauen in Nintendo. Also bei mir ist, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen wie Hausaufgaben abschreiben, aber ich hoffe, das Gaming-Jahr 2024 wird moralisch viel besser als 2023.
Das ist eine sehr, sehr wichtige Hoffnung. Ja. Ja.
Ja. Wir werden sehen. Aber du hast es jetzt schon so ominös formuliert. Da stelle ich noch direkt eine Nachfolgefrage. Was ist denn deine größte Furcht für Nintendo? Für 2024? deine größte Furcht?
Die größte Furcht, ja. Oh Gott. Die größte Furcht. Oh, das. Ich glaube, wenn ich da. Also eine konkrete Furcht, um das weiter zu formulieren und das weiter auszuführen, müsste ich ganz weit weg driften, aber ich glaube, das packen wir zu gegebener Stelle dann halt hier hin. Ich glaube, so allgemein, meine größte Furcht ist, dass die Industrie als Industrie die Kreativität und die Menschen, die in der Industrie arbeiten, weiter unterdrückt. Und dass im Gaming mehr auf Geld gesetzt wird und auf CEOs, die happy sind und nicht auf das Gesamtwerk samt aller Leute.
Total, ja. Es versteht sich da ziemlich mit meiner Furcht, glaube ich. Das schlägt so ziemlich in die gleiche Bresche. Also ich habe Angst davor, dass die komplette Industrie aus dem letzten Jahr die falschen Lektionen lernt.
Ja, wo wir hier über Gollum gesprochen haben, oder beziehungsweise du halt in dem Jahres-News-Recap auch Gollum erwähnt hast und die Problematik, gerade was solche Dinge angeht, oder um mal in meinem Dunstkreis Pokémon Kamsin und Purpur hervorzuheben, was ja vergleichbare Problematiken aufweist, nicht so drastisch wie Gollum, aber diese unfertigen Charakteristiken von Spielen, die irgendwie Usus werden.
Absolut, ja.
Ich habe wirklich Angst, dass da entweder nichts oder die falschen Dinge raus mitgenommen werden. So die falschen Schlüsse gezogen werden.
Ja.
Deswegen, ich finde den Aspekt, den du hier genannt hast, mit dass die Gaming-Industrie halt als Industrie halt daraus was mitnehmen soll, was letztes Jahr passiert ist alles, finde ich wahnsinnig essentiell.
Ja. Es ist nicht spezifisch Pokémon, aber unter anderem halt auch. Es gibt wahnsinnig viele Beispiele, wahnsinnig viele Spiele, die Ende vorletzten Jahres und im Laufe des letzten Jahres erschienen sind, die absolut unter aller Sau sind eigentlich. Also unverschämt, dass sie so released sind, wie sie released sind, die halt auf Papier immer noch gut sind und so, immer noch guten Unterhaltungswert bieten, aber eigentlich schon in einem Zustand rauskamen, den man zu Recht als frech bezeichnen könnte. Deutsche Spiele haben sich aber dennoch sehr gut verkauft. Und viel, auch teilweise auch sehr langfristig Geld eingespielt. Ich habe immer Sorge davor, dass das eben halt das Signal ist für die Firmen dahinter, zu sagen, naja, gut, mag ja sein, dass es halt nicht Top-Quali ist, was wir hier geboten haben, aber rechnet sich für uns ja. Und es gibt halt so ein paar Sachen, die darauf hindeuten, dass das immer weiter Verbreitung findet. Das heißt, ja, weil man kann es ja direkt beobachten auch. Und ich will nicht, dass das noch weiter überhand nimmt. Ich hoffe, dass mit dem kann man Einhalt gebieten.
Ja, generell finde ich, dass die, oh Gott, ich klinge wie so ein Rentner, wenn ich das sage, aber dass die moderne Gaming-Industrie halt auch so unberechenbar ist an genau diesen Stellschrauben. Ne? Ich meine, keine Ahnung, ich meine, wie, ganz anderer Fall und ein paar Jahre vorher, dieses, was mit Apple zusammen als Mobile Game rauskam, dieses Super Mario Run,
ja,
wo sie halt auch am Anfang, ich glaube, gesagt haben, ey, also einen super fairen Deal angeboten haben, von wegen, ey, zahl 10 Euro und dann hast du das Spiel. Ja. Zahl 10 Euro, so, wo man sich denkt, ey, keine In-App-Käufe, kein gar nichts. Ja, und Plot-Twist, die Leute haben es dann nicht gekauft. So, und dann ist Super Mario Run halt auch irgendwie umgeschlagen auf In-Game-Käufe und was weiß ich. So, und ich, das hat jetzt nichts mit dem letzten Jahr konkret zu tun, aber ich finde so viele Punkte und so viele Stellschrauben generell von der modernen Gaming-Industrie, die irgendwie wo man sich denkt, ey, das müsste doch eigentlich, das sind faire Moves und diese fairen Moves, die setzen sich nicht durch.
Ja.
Die Unternehmen bieten faire Dinge an, gute Dinge an und die Leute greifen bei den fairen Dingen nicht zu, aber kaufen scharenweise unfertige Produkte, Abzockprodukte, keine Ahnung, Abo-Fallen. Hm. Und ich kann da irgendwie kein vernünftiges Resümee zu ziehen, was mich irgendwie zufriedenstellt und was mir diesen Gesamtkontext beantwortet, warum die Industrie immer mehr Gaga wird und immer mehr, ja, keine Ahnung, das ist jetzt auch sehr, sehr polemisch und sehr, sehr verzweifelt dahingesprochen von mir, aber es ist ja letzten Endes auch ein Teil von dem Resümee, was wir aus 2023 ziehen, als einen weiteren Bestandteil von dem sich immer zuspitzenden Markt.
Ja, das ist richtig. Ich schließe mich bei einem Vorredner an. wirklich, du hast da genau die Sachen gesagt, die ich auch gesagt hätte, nur wortgewandter. Also hast du wortgewandter gesagt, was ich getan hätte. Siehst du, wo meine Wortgewandtes her hingeht? Also okay, jedenfalls, nächstes. Als nächstes. ich würde sagen, jetzt haben wir über unsere Hoffnungen und Furchtsüsse gesprochen für das Jahr 2024. Ich glaube, wir können da noch einen draufsetzen und das jetzt kanalisieren in einen Wunsch für 2024.
Oh. Okay. Ich wünsche mir ein Tier. Ich habe sämtliche Rhetorik aufgebracht.
Okay. Das war schön. Gut, ein Tier für Domi.
Aber was wünschst du dir? Ich hoffe, dass die Sternschnuppe fliegt vorbei. Der Domi Schmomi aus Berloni, der hat seinen Wunsch für ein Tier verbraucht. Das steht jetzt da. Jetzt muss ich mich darum kümmern. Ist jetzt so. Aber du hast noch deine Sternschnuppenenergie bereit. Hast du einen konkreten Wunsch?
Ich wünsche mir für das Jahr 2024, dass im Gaming ganz generell sowohl von der Verbraucherseite als auch von der Industrieseite wieder mehr Wert darauf gelegt wird, Unterhaltung zu bieten. Nicht Geld auszugeben oder zu machen, sondern Unterhaltungskultur zu schaffen.
Hm. Hm. Hm.
Hm. Und ein Tier.
Und ein Tier. Ich bin ja aktuell in so einem sehr, sehr starken Rabbit Hole, was auch so alte Nintendo-Konsolen angeht. Und ich hatte ja nie eine Wii U und habe jetzt tatsächlich mir eine geholt Ende letzten Jahres. Und ich bin ja auch vom Glauben abgefallen, was da wirklich für Liebe zum Detail in diesen ganzen Menüs drin steckt und so weiter. Und es ist halt auch dieselbe Liebe und Mühe, die beim 3DS drin steckte und so weiter. Und dagegen ist die Switch halt so clean und neutral und so fade. Und deswegen, deinen Wunsch aufgreifend, glaube ich, nehme ich mein Tier und flüstere dem Tier ins Ohr. Ja, ne, Unterhaltung, aber auch so das generelle Erlebnis, das Happening, das Happening in Games. Oh mein Gott, in welchem Podcast bin ich hier? Games happen, wow! Dun, 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 dun. Und der Preis für den Domi der Woche geht an
Domis Tier. Tier.
Ja. aber das Gaming halt, also die Game, da ist die Games unterhalten, das ist halt das eine und das ist halt auch wichtig und das ist auch in großen Teilen vernachlässigt worden jetzt die letzten Jahre immer mehr. Darüber haben wir auch jetzt ausreichend gesprochen, aber Gaming als Happening, als Erlebnis, was bei der Produktliebe an sich auch schon anfängt. Sowohl Produktliebe zum Spiel als auch zur Konsole, beziehungsweise dann halt auch als Liebe dann am PC oder im Zweifelsfall wirklich liebevolles Design dann zugeschnitten auf dem Mobile-Gerät, Endgerät, je nachdem. Also dieses Feingefühl, diese Empathie für die Besonderheit der eigenen Produkte, das ist halt essentiell und das geht immer mehr verloren.
Oh ja, Empathie für die Besonderheit der eigenen Produkte. Das ist schön gesagt. Dein Wort in Shinigamis Ohr. ja, aber ich glaube, jetzt haben jetzt ist Nintendo schon so viel zur Sprache gekommen. Da glaube ich, lohnt es sich nochmal ein kleines bisschen mehr reinzugehen mit Blick auf 2024. Ich meine mich zu erinnern, dass du mir schon ein bisschen angeteased hast, dass du da dass du da irgendwie eine ganz konkrete Vorstellung hast oder so, was 2024 bereithalten könnte. Ich weiß nichts darüber, was du mir da ominös zugeflüstert hast. Bitte lehre mich und das werte Games Happen-Volk doch mal gleichermaßen auf.
Das Ding ist, oder andersrum, ich würde, bevor ich da groß anfange zu schwadronieren, würde ich mal mit einer Gegenfrage an dich kontern. Und zwar,
aber ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, ja, ich habe sie nur schnell abgeschrieben.
Aber du hast, ich schieb dir mein Tier rüber. Und aber das wäre auch ein guter Podcast-Titel, ne? Das Gespräch über 2004. Nee, ist ja 24.
Scheiße. 2024?
Ja. Jetzt bin ich ein Mensch, der Worte aneinander reiht. Hallo. Und Hi. Zwar, genau, die Gegenfrage an dich ist: Nintendo Switch-Nachfolger, Ankündigung im Jahr 2024, also diesem Jahr. Ja oder nein? Rechnest du damit, dass eine nächste Nintendo-Konsole, ein ominöser Nintendo Switch-Nachfolger, angekündigt wird? Und was sind da so deine Hoffnungen? Ne? Mhm. Die Switch ist ja auch schon ein altes Stück Hardware, war sie auch schon zum Zeitpunkt des Releases, aber jetzt mal fernab davon.
Ja.
Es rumort ja sehr, dass es Zeit wird. Wie ist da deine Perspektive zu?
Ja, also meine Perspektive zum Switch-Nachfolger ist immer schon so gewesen, dass ich, während alle darauf geiern und hinter jeder Ecke Zeichen für die Switch 2 sehen oder was auch immer, oder Switch Pro und whatever, habe ich mir mal gesagt, tranquillo. Bis auf Zeichen in den Sternen weist halt nichts darauf hin. Darum habe ich mich immer zurückgenommen und gesagt, nee. Einfach erstmal nein. Solange Nintendo nicht dazu sagt, ist für mich auch das gar kein Thema. So war das bis Ende 2023. Jetzt allmählich kann ich nicht mehr, also muss ich akzeptieren, dass der Fortschritt der Technik mittlerweile so weit ist, dass Spiele nun mal für die moderne Zeit hergestellt werden. Das heißt, Nintendo als Big Player im Konsolenmarkt kann immer sein eigenes Ding machen, wird es hoffentlich auch, denn sein eigenes Ding macht Nintendo eigentlich sehr gut. Aber Nintendo kann halt nicht immer losgelöst vom technischen Fortschritt der vor allem der anderen beiden Big Player, Sony und Microsoft, sein. Weil ob man will oder nicht, irgendwie steht Nintendo halt im Wettbewerb mit der PlayStation und mit der Xbox. Auch wenn Nintendo bekanntermaßen und erklärtermaßen halt nicht seine Stärke im technischen Fortschritt sieht, sondern in der Spiel in Innovation. Das kann man so lange breittreten, wie man möchte. Ja, irgendwo muss ich für mich akzeptieren, dass aber mittlerweile, also die Zeit halt voranschreitet. Und die Spielentwickler möchten natürlich halt auch so entwickeln, dass ihre Spiele weit verbreitet gespielt werden können auf verschiedenen Plattformen. Das heißt, über kurz oder lang hat Nintendo einfach keine andere Möglichkeit, als technisch mitzuziehen. Das heißt, früher oder später ist einfach Zeit für einen Switch-Nachfolger. Nun ist halt die allgemeine Vermutung, dass eine neue Konsolengeneration allmählich bald eingeleitet wird und dann so ungefähr 2028 kommen wird. Das halte ich für zu viel Zeit für Nintendo, um mit der Switch auszuharren. Das sind halt vier Jahre oder mehr, die da noch ins Land ziehen. Und irgendwann wäre Nintendo Switch nur noch auf Lebenserhaltungsmaßnahmen. Kann Nintendo sich halt langfristig eben nicht leisten. Darum, auch wenn ich immer noch keine Zeichen dafür sehe, dass ein Switch 2 oder ein Switch-Nachfolger bald kommt, finde ich, wird es aber allmählich Zeit, dass es so ist.
Auf das Jahr bezogen, glaubst du, es wird in diesem Jahr eine Ankündigung geben, eines Nachfolgers?
Ja, also denke schon. Mittlerweile, der Switch ist jetzt 2017
ich meine, ja,
rausgekommen. Genau. Ich glaube, OLED kam was? 2019? Kann das sein?
2020? Ich glaube, vielleicht ein Stück später, 2020. Ich bin mir bei der OLED nicht sicher. Ja.
Allmählich wäre es, also hardware-seitig betrachtet, Zeit, dass da halt zumindest etwas Neues angekündigt wird. Und ne, mit Blick auf darauf, dass vielleicht 2028 die nächste Konsolengeneration eingeläutet wird, ist das nochmal eine ganze Ecke hin. Von daher glaube ich schon, ja, 2024 wird Nintendo eine neue Hardware an.
Und da bin ich ganz bei dir. Also ich rechne auch sehr stark damit, dass da auf jeden Fall eine Ankündigung kommt. Ein Release von einem Produkt noch nicht, weil dafür läuft die Switch noch zu gut. Aber wenn man so in die Verkaufsstatistiken schaut und die Nintendo-Umsätze, die jetzt auch langsam wieder einen Knick bekommen, also die Switch hat ja Nintendo letzten Endes gerettet. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das Zitat war, aber irgendwer meinte, entweder werden wir mit dieser Konsole in den Himmel fliegen oder in der absoluten Hölle landen. Irgendwer bei Nintendo meinte das und die waren ja auch durch die Wii U dann auch sehr gezeichnet.
Absolut, ja.
Deswegen und ja, es stand ja nicht gut und die Switch hat ja Nintendo gerettet, von daher, ich kann auch verstehen, dass Nintendo sich, solange es vertretbar ist, an diese Konsole klammert, eben auch aus dieser finanziellen Unsicherheit und der Geschichte vor der Nintendo Switch. Man muss sich auch mal reinziehen, dass die Wii U sich immer noch auf die die Geschichte und der Flop der Wii U, der finanzielle marktwirtschaftliche Flop der Wii U, wirkt sich ja auf den Nachfolger der Nintendo Switch aus. So, in dieser Gesamtpositionierung, dass man, gehe ich sehr stark davon aus, dass man jetzt zum nächsten Konsolenumbruch sehr, sehr genau hinschauen wird, eben aufgrund der Vergangenheit, was man jetzt tut und wann man wie was tut. Mhm. Und und deswegen, da katalysieren sich halt auch einige Wünsche und Vermutungen von mir irgendwie darin, wie diese neue Konsole aussehen könnte. Und ein Feature, wo ich eigentlich sicher bin, dass die das mitnehmen werden, sie wären so dumm, wenn sie es nicht tun, wäre auf jeden Fall die Abwärtskompatibilität, die hundertprozentige Abwärtskompatibilität zur Nintendo Switch, was die Spiele angeht. Mhm. So. Also, wie stehst du dazu?
Ich kann mir vorstellen, dass die Abwärtskompatibilität keinen allzu hohen Stellenwert hat, weil Nintendo schon länger eigentlich ziemlich gut damit fährt, ich sag jetzt mal Legacy-Titel aus anderen Konsolenzeiten neu zu verpacken und neu zu verkaufen. Darum glaube ich, ist Abwärtskompatibilität, so wünschenswert sie ist und so stark eigentlich fast alle Gamer sie wünschen, glaube ich, keine so eine hohe Priorität für Nintendo. Viel eher glaube ich, das, was sie beibehalten werden, die Hybrid-Architektur des Spiels, weil das Spielsystems ist. Weil das ist das, da bin ich felsenfest von überzeugt, das ist das, womit Nintendo Switch einfach die Leute gewonnen hat. Technisch konnte Switch noch nie mit der PlayStation und Xbox, ich glaube nicht mal der Vorgänger, der Vorgeneration mithalten. Aber die Art zu spielen oder die Flexibilität, damit konnte niemand anders dienen. Ich glaube, das ist eine Sache, woran Nintendo halt.
Ja, denke ich auch. Also ich glaube, wir kommen nicht mehr um das Hybrid-System herum. Also auch von den Ressourcen her. Mhm. Ne, ich habe ja eben skizziert, wie aus meiner Sicht sicher immer noch diese finanzielle Angst, einen Einbruch zu erleben, immer noch jetzt auf diese Nachfolgersituation der Switch durchschlägt. Und ich glaube schon, dass es klug ist, da weiter auf das Bündeln der Ressourcen auf eine Konsole zu setzen. Allein finanziell, allein von der Produktplanung und so weiter. Aber was diese Abwärtskompatibilität angeht, glaube ich schon, gerade eben genau aus diesen Punkten, gerade eben aus den Punkten, ey, die Nintendo Switch ist eine unfassbar verbreitete Konsole. Die Nintendo Switch ist der Nintendo DS ihrer Generation. So, das ist super viele Leute haben super viele Nintendo Switch-Spiele. Und es würde einen extrem großen Frustfaktor erzeugen, wenn Leute vor die Option gestellt werden, okay, du hast diese neue Konsole, die du kaufen musst und auf der du nicht deine alten Spiele weiterhin spielen kannst. So, also ich glaube schon, dass die, wie auch immer geartet, und ich glaube, der einzige Weg, der vernünftigste Weg, das gut für viele Leute umzusetzen, für viele Spielerinnen und Spieler, ist halt eine Cartridge-Kompatibilität, ist da halt wirklich die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, zu dem ich dir per WhatsApp einen kleinen Teaser geschickt habe oder so ein bisschen, ich habe da was zu sagen.
Ja.
Und auch so ominös rumgedruckst habe.
Hey, ne, das war, in meiner Nachricht. Du warst so fishy, ich dachte hier, jetzt willst du mir irgendwelche Sachen andrehen, du. Yeah.
Ja, will ich auch. Oh, okay, will ich auch. Okay. Also, ich hatte in der Nachricht dir geschrieben gehabt, ey, wie frei darf ich da irgendwie Sachen erzählen? So, weil es ist schon ein sensibleres Thema. Und ich probiere das sensiblere Thema. Keine Sorge, es sind keine Leaks oder sonst was. Es geht in eine ganz andere Richtung. Jetzt erstmal mit einem Disclaimer einzuleiten.
Ja, bitte.
All das, was ich jetzt hier erzähle und auf das ich hier hinaus möchte, würde ich niemandem empfehlen. Ich rede jetzt gleich über ein Produkt, wo ich euch allen da draußen sage, bitte, wenn ihr das irgendwo seht, lasst die Finger davon. So. Ihr versaut euch eure Nintendo Switch.
Ja.
Es geht nämlich um eine, also nicht nur eure Nintendo Switch, sondern auch im Zweifelsfall euren gesamten Nintendo-Account, wo alle Spiele dann im Zweifelsfall nicht mehr herunterzuladen sind, wenn sie dann online gekauft sind, Spielstand-Updates und so weiter und so fort. Ladida. Also wirklich der große, große Disclaimer, das, worüber ich jetzt hier rede, ist in meinen Augen wert, darüber zu reden. Aber wirklich, Leute, wenn ihr das seht, Finger weg. Und zwar, es geht um eine Cartridge, die auf Twitter die Runde machte. Und zwar eine Cartridge, die für die Nintendo Switch ist und eine kleine SD-Karte hat. Und Leute, die sich so ein bisschen mit der Legacy, ich hatte ja den Nintendo DS erwähnt, ne, mit der Legacy von den Nintendo Handheld-Konsolen auskennen, denen sagt vielleicht die gute alte R4-Karte was. Ein ganz ähnliches System, eine Nintendo DS-Cartridge, das gab es dann auch für den 3DS, wo man eine SD-Karte reinschieben kann und quasi auf der SD-Karte sind dann entsprechende Nintendo DS-Spiele, in dem Fall jetzt hier Nintendo Switch-Spiele mutmaßlich. Und dann kann man da quasi alle über eine Cartridge easy alle möglichen Nintendo Switch-Spiele drauf spielen. Über diese Cartridge auf der Konsole. So, deswegen ein weiterer Disclaimer nochmal. Wie gesagt, Finger weg davon. Falls ihr Interesse habt, biete ich auch nochmal an, einen großen Exkurs darüber zu halten, warum das wirklich problematisch ist und warum ihr euch eure Konsole damit kaputt machen könnt. Aber um das kompakt zu halten, Finger weg. So. Falls ihr so eine Karte für die Nintendo Switch seht. Aber das Ding stammt, wenn es denn real ist. Das ist auch noch strittig. Das ist ein Produkt, was angeblich jetzt im Januar anfänglich ausgerollt werden soll für den Markt. Stammt angeblich von einer bekannten Hackergruppe, die für viele solcher Produkte auch schon in der Vergangenheit bekannt ist, von Nintendo abgemahnt wurde, unter neuem Namen hochgekommen ist und so weiter. Das Ding, wenn es funktionieren sollte, öffnet Tür und Tor Piraterie für das gesamte Nintendo Switch Spiel-Line-Up zu betreiben. Was sich, und das ist jetzt ein sehr, sehr gedanklicher Spagat, aber ich finde diesen Spagat sehr wichtig, was sich im Falle eines Konsolenwechsels und einer vorhandenen Abwärtskompatibilität automatisch auch auf die Nachfolgekonsole der Nintendo Switch auswirkt. Denn wenn eine Cartridge-Kompatibilität zwischen der Nintendo Switch und der Nachfolgekonsole in Form von Abwärtskompatibilität existiert, na, dass man die Nintendo Switch-Cartridges in die Nachfolgekonsole stecken kann, ergo diese Cartridge in die Nachfolgekonsole stecken kann und mögliche Software auf diese Konsole laden kann, dann hat man dort bereits zu Release der neuen Konsole Tür und Tor geöffnet, diese Konsole komplett zu hacken, wenn man entsprechende Software schafft, drauf zum Laufen zu bekommen. Und ich glaube sehr stark, dass wenn das aktuell Nintendo, wenn sie eine Abwärtskompatibilität haben in ihrem Nachfolgeprodukt, aufgrund dieser Cartridge massive Panik haben könnten, dass dies der Fall ist. Sie haben ja auch damals, 2017, die Nintendo Switch in Windeseile technisch durchgepatcht, dass die nicht gehackt werden kann. Die sind da wirklich sehr, alle Konsolenhersteller sind da hinterher. Aber im Zweifelsfall sehe ich, und das ist mein Endresümee, wo ich mit dieser ganzen langen Story hin möchte, mit allen Disclaimern und so weiter, möchte ich auf dieses mögliche Szenario zurück, dass wir möglicherweise keine Abwärtskompatibilität bekommen könnten, einfach nur auf Basis des Konsolenschutzes der Nachfolgegeneration, dass Nintendo möglicherweise im System 2-3 Knöpfe drückt, damit die Abwärtskompatibilität abschaltet, obwohl sie theoretisch möglich wäre, einfach nur um ihre Konsole, ihre Nachfolgekonsole vor dieser Cartridge zu schützen. So.
Wahnsinn.
Langer Exkurs.
Sinn. Ja, es ist halt ein immer präsentes Thema in Gaming. Ja, eigentlich halt auch ein wichtiges Thema aus mehreren Perspektiven. Unter anderem halt finden viele, und ich finde halt auch zu Recht, Gaming sollte ein nachhaltiges Hobby sein, wohingegen der Markt irgendwie da eher in die Richtung schwingt, jetzt Geld ausgeben, jetzt unterhalten werden und danach blitzdingsten. Ist halt immer wieder die Debatte darüber, kocht immer wieder die Debatte darüber auf, hey, wie machen wir aber denn das Hobby auch so nachhaltig, dass jeder seine Spiele halt auch zu beliebiger Zeit auf beliebige Art und Weise sich zu Gemüte führen kann. Und ganz ehrlich, oberflächlich betrachtet, ist ja diese Cartridge, von der du gerade gesprochen hast, ein gewissermaßen ein Versprechen, dass man eben das tun kann, nicht wahr? Hier, holt euch diese Karte, zieht euch eure Sicherheitskopien eurer Spiele auf diese Cartridge und dann könnt ihr sie jederzeit spielen. Das klingt ja erstmal positiv. Ich weiß jetzt nicht, wie präsent du die Info da hast, aber ist das vielleicht etwas, was die die Vertreiber dieser Cartridge als Marketingversprechen geben?
Ja, ist das. Also es wird tatsächlich auf der offiziellen Webseite von den legalen Sicherheitskopien gesprochen. Ja, ja. Aber das ist auch dass damit auch Piraterie einhergeht, ist halt auch ein Ding und ein Problem. Und immer, dass oft diese rhetorischen Stilmittel genutzt werden, um juristische Schutzräume quasi aufzubauen, Schutzwelle aufzubauen, an denen man quasi erstmal entlang argumentieren muss. Also ne, diese Formulierung existiert und diese Verwendung existiert und diese Verwendung ist wahnsinnig wichtig. Gerade im Zuge von Cloud und so weiter, ne, was wir ja auch noch dieses Jahr vor uns haben, ne, die letzten Nintendo 3DS und Wii U Server schalten sich ab.
Ach, ja,
im, im April, ne, das ist ja auch so ein Ding, was uns erwartet. Also der 3DS eShop und der Wii U eShop, der ist ja, sind ja beide schon weg. Aber die letzten Online-Services, die machen jetzt auch die Säge dicht. Aber ne, fernab davon, von so Erhaltung und Preservation und so weiter und den moralischen Dingen von dieser Technologie, ist die Nintendo Switch auf absehbare Zeit eine aktive Konsole, auf der noch Titel erscheinen, wo noch Dinge verkauft werden und wo Nintendo gut dabei wäre, diese Cartridge hier ernst zu nehmen.
Ja. Was ist denn deine Vermutung? Auch wenn es wahrscheinlich, es gibt glaube ich nichts, woran man das wirklich festmachen könnte, also wird es nicht mehr als Vermutung sein können, aber was wäre denn so dein Bauchgefühl, deine Vermutung, wird Nintendo das ernst nehmen?
Erfahrungsgemäß, also bisher zu dieser Cartridge konkret, gibt es noch keine offizielle Sache, keine offizielle Reaktion, die ich mitbekommen habe. Erfahrungsgemäß nimmt Nintendo sowas aber sehr ernst. Oh. Also man spricht ja in den Internet-Termen halt auch oft von den Nintendo-Ninjas und so weiter, die dann erscheinen. Also Nintendo ist da schon sehr gut dabei hinterher und deswegen ist es ja auch meine eindrückliche Warnung bei der Nintendo Switch. Und voraussichtlich, also wenn dieser Podcast irgendwann in einigen Jahren gehört werden sollte, voraussichtlich auch alle nachfolgenden aktiv bespielten Nintendo-Konsolen, von solchen Dingen die Finger zu lassen.
Ja.
Wenn man damit einmal, also wie gesagt, ich will jetzt nicht mit Cartridge-Protokollen anfangen, die individuelle Identität einer jeden Nintendo Switch Cartridge bestimmen. Aber, um das mal kurz zusammenzufassen, gesetzt dem Fall, dass ihr nicht eure Sicherheitskopie auf dieser Cartridge haben solltet.
Sondern eine andere?
Ist eure, was? Sondern eine andere Sicherheitskopie.
Ein Piratenspiel.
Und Nintendo das mitbekommt, ist die Konsole 1fix3 ganz, ganz, ganz schnell bis zu Lebzeit dieser Server von besagten Nintendo Switch-Servern ausgeschlossen. Komplett gebannt.
Also, so. Ich sag's, wie es ist. Ich habe noch nie von irgendeiner Maßnahme gehört, wo Nintendo Accounts quasi lebzeitmäßig bannt für sowas. Aber ganz ehrlich, vielleicht ist es so, vielleicht nicht. Die Leute werden da mehr wissen als ich. Aber selbst wenn nicht, ganz ehrlich, ist das ein Risiko, das man bei aller Liebe echt wirklich nicht eingehen will.
Ja. Deswegen, also ich, wie gesagt, dieses Stück Hardware gehört in Leute, die sich einigermaßen damit auskennen, die auch wissen, was sie damit tun können, auch so im Backend und so weiter und vielleicht auch noch Daten von A nach B jonglieren. Aber das ist nichts für den Markt. unbedarften Nutzer, der einfach zocken will und sich denkt, ey, ich, ne, so blöd ist es, dass Spiele teuer sind und so weiter. Das richtet mehr Schaden.
Dann ganz ehrlich, wir haben ja den Luxus im Jahre des Herrn 2024, dass es unheimlich leicht ist, kostenlos Gaming zu betreiben. Dann sind es halt nicht die 80 Euro Blockbuster-Spiele, die man spielt, dann sind es halt Free-to-Play-Games. Ja, oder kleine kostengünstige Indie-Titel. Ganz ehrlich, aber ne, wenn man ein Hobby hat wie Gaming, das einem langfristig viel Spaß garantiert, dann darf man da ruhig ein paar Euro in den Rachen schieben. Wenn man das nicht kann, weil Kaufkraft, ja, oder man ist halt, man muss halt nur von einem 5 Euro Taschengeld leben, ist das verständlich, aber dann ist man, glaube ich, besser beraten, auf Spiele auszuweichen, die dementsprechend halt auch wenig Geld, eine geringe finanzielle Hürde bieten. Ja, kostenloses Gaming ist möglich. Das sollte man dann vielleicht in Betracht ziehen. Lieber so, ja, als in den Piratenkerker geschmissen zu werden.
Genau, genau. Deswegen. Ja. Und im Zweifelsfall ist es halt nicht Smash Bros. Für 60 Euro, sondern Nickelodeon ja. All-Star Brawl 2 für 30 Euro.
Oder halt Brawlhalla für nix, ne, glaube ich.
Oder ja. Das, ja, stimmt.
Stimmt, ja, ich glaube, das war ein Free-to-Play-Spiel. Ich glaube, das ist das erste. Ja, während es Super Smash Bros. Noch nicht für Nintendo Switch gab, spielte ich auf der Switch Brawlhalla, weil ich ein smashiges Erlebnis haben wollte. Das ist ein eindrucksstarkes Thema, Dominik. Vielen Dank dafür. Ich habe kein so gewichtiges Thema mehr zur Hand wie das. Hast du noch eins?
Ja, nur weitere kleine Trivialitäten im Nintendo-Kosmos.
Ja, bitte.
Wie gesagt, ne, was die Nintendo Switch 2 angeht, ne, da die Gerüchteküche und so weiter und so fort, wird sich zeigen, was denn da passiert. Ne? Mal gucken, ob Abwärtskompatibilität oder ob die Abwärtskompatibilität durch diese Karte dann letzten Endes gekillt wird. In jedem Fall sind wir ja mit 2024 wieder im Jahr des Drachen.
Und das bedeutet ein neues Dragon Quest Spiel, ein neues Breath of Fire Spiel. Dann wär's.
Auf jeden Fall, ne, wenn ich packe jetzt wieder die große Pokémon-Kiste aus.
Ja, bitte.
Welche Zahl kommt nach 4?
21.
Und durch wie viel muss man 21 teilen, um auf 5 zu kommen?
7.
Wow, Mathematik.
Ich weiß nicht, was du dir erhofft hast, Dominik, aber auf so eine Frage gibt es von mir keine richtige Antwort, weil ich kein Mathe kann.
Oh, aber wenn man kein Mathe kann, dann ruft man doch schnell Mathe-Mann.
Gut, du wolltest sagen?
Die Ebenenspinne. Nein, ich wollte sagen, wir hatten ja in Pokémon die vierten Generations-Remakes jetzt in den letzten Jahren. Ja. Mit strahlende Diamanten, leuchtende Perle und dem in der etwas anderen Rückkehr in die Sinnoh aka Hisui-Region mit Legenden Arceus. Und wie soll ich sagen, es würde sich zum Jahr des Drachen anbieten, möglicherweise dann halt auch direkt im nächsten Jahr dann eine wie auch immer geartete Rückkehr in die Einal-Region zu produzieren, zu veröffentlichen, indem man vielleicht sogar tiefer in die Geschichte und Lore der Einal-Region abdriftet. Und ne, wir erinnern uns, Kyurem, Reshiram, Zekrom, diese drei legendären Drachen-Pokémon waren ja ursprünglich mal ein großer Drache, ne, der Originaldrache, der ursprüngliche Drache, der sich dann aufgespaltet hat. Wenn wir zum Jahr des Drachen passenderweise nach der 4 kommt die 5, dann halt auch ein Originaldrachen endlich zu Gesicht bekommen in der fünften Generation, beziehungsweise in den fünften Generations-Remakes. Also das ist so ein kleines Mini-Trivia-Ding, was ich vielleicht sehe, dass man so eine ohnehin noch auf das vergangene DLC raufkommende Einal-Fest noch erweitert.
Ja, allmählich wird es Zeit für die fünfte Generation. Für ein Remake der fünften Generation. Nach der ersten und zweiten übrigens meine Lieblingsgeneration. Weil da ging es endlich mal wieder los, dass Pokémon mir tatsächlich auch Story geboten hat. Die Kernmaterie wurde ein bisschen ernster, ja. Nicht langweiliger, bodenfester. Bodenfester. Ich würd mich drüber freuen, wenn es ein bisschen in die Richtung geht. Allmählich in Sachen Pokémon. Ich weiß jetzt nur nicht, inwiefern ich das erwarten würde. Weil in letzter Zeit habe ich das Gefühl, bedeutet ein Remake für Game Designer nicht mehr Remake. Irgendwie habe ich den Eindruck zumindest, dass Spieldesigner immer noch einen draufsetzen wollen und dann aus einem Remake etwas machen wollen, was letztendlich doch kein Remake mehr ist. Wir sind jetzt in 2024, da kann ich auch ruhig nochmal ansprechen, dass nächsten Monat Final Fantasy Rebirth rauskommen wird, was irgendwie begann als Remake von Final Fantasy VII, aber was total anderes gesponnen ist. Ich fand auch mit den Waschmaschinen Diamant und Perl. wurde das halt durch die, also wurde das halt auch irgendwie gemacht. Finde ich jetzt nicht, was den Inhalt angeht. Ich glaube, da war alles 1:1. Aber ich sag's, wie es ist. Der Grafikstil ist eine Abweichung gewesen von dem, was durch Pokémon etabliert worden ist in den letzten Jahren. Wirkt halt wie so ein anderer Spin, den die Leute reinbringen wollte. Auch wenn ich fand, irgendwie ein Stück weit sind sie dem Spiel dadurch ja durchaus original gewesen, weil die Sprites sind ja im Prinzip alle Chibi gewesen, aber ich weiß nicht, also Dominik, was ich sagen will, ist, ich freue mich auf ein Remake der Pokémon Generation 5.
Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also
freust dich drauf.
Nimm die Wache. Okay, danke.
Ja. Yeah.
Nee, ich finde, Pokémon steht es auch. Also, es geht nicht um die Remakes an sich oder so, sondern es geht darum, dass rein prinzipiell, rein aus dem Prinzip heraus, dass Pokémon ganz gut steht, auch mal wieder ein bisschen Pause reinzubringen, ein bisschen zu entschleunigen.
Absolut.
So. Also nicht mehr so Schlag auf Schlag. Und das ist ja auch bei einigen Entwicklern so. Also keine Ahnung. War das letztes Jahr oder habe ich einen Knick in meinem Zeitraumgefüge, kam ja auch der Zelda-Nachfolger, hier Tears of the Kingdom, ja, oder? Ja,
der kam im Sommer 2023.
Genau. Und da war es ja auch so, ne, diese Ambivalenz zwischen, als Pokémon-Fan muss man die Qualität der Spiele einfach dulden und bekommt jedes Jahr irgendwie was geliefert. Und bei Zelda, da stellt sich dann, mir fällt der Name gerade nicht ein, das Mastermind von Zelda dann in der Direct vor die Kamera und sagt, ey, sorry Leute, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, aber hier habt ihr einen kleinen Teaser und so. So deswegen. Ja, also ich hoffe, dass da mehr generell ganz grundsätzlich irgendwie in Richtung Zelda, dass sich nicht nur irgendwie die Stilistik abgeschaut wird, sondern auch mehr von der Arbeitsweise.
Ja, das ist ein Wunsch, den hege ich auch ganz stark. Ich sehe ihn, also realistisch betrachtet, glaube ich, nicht so in naher Zukunft. Aber ja, das ist ein weiterer Wunsch für das 2024-Tier.
Aber du hast das andere Remake-Konglomerat, will ich es fast nennen, angesprochen, was bei mir auf der Liste steht, aber ich es nicht gespielt habe. Ich bin ja auch ein Final Fantasy VII-Fan und diese ganze Remake-Geschichte, die ging halt in Ermangelung einer PlayStation 5 und dann halt auch irgendwie so ein bisschen an mir vorbei. Und vor allem auch Zeitgründe und so weiter. Aber auf meiner Liste steht ganz, ganz groß und breit irgendwie, oh, ich will diese ganzen Final Fantasy VII-Spiele dann irgendwann mal gebündelt spielen. Und ja, wie ist denn so deine Perspektive so ganz generell zu dem Teil, der da rauskommt jetzt nächstes Jahr? Oder nächstes Jahr schon?
Ja, genau, ja, Überraschung, das ist schon nächstes Jahr.
Ich bin in die altbekannte Falle getappt. Oh nein.
Ja.
Nee, du hast ja schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass du halt mit diesem Grundkonzept scheinbar auf Konzeptebene halt irgendwie so ein bisschen fremd ist, weil das Remake nicht mehr so wirklich als Remake erkennbar ist. Ich weiß von all dem nichts. Ich freue mich, dass dann auch irgendwie scheinbar ein Remake zu Crisis Core eingekoppelt wurde irgendwann.
Ja,
was ich sehr, sehr gerne
mag. Keine Anmerkungen, das Crisis Core Remake. Ich freue mich so, dass wir das haben. Und das hat sich ja auch an den Assets von den Remake-Teilen bedient. Und das steht dem Spiel sehr gut zu Gesicht. Das sorgt ein bisschen für Diskrepanz in der Consistency, weil manche 3D-Modelle wurden dann halt aus den Remake-Teilen gezogen oder zumindest an ihn angelehnt, während andere 3D-Modelle dann wiederum aus der PSP-Version noch stammen. Und das hat dann teilweise zur Folge, dass manchmal so richtig High-Poly Charaktere mit so, weiß ich nicht, Maskengesichter-Leuten sprechen. Das ist dann manchmal ein bisschen seltsam, wenn halt diese beiden Assets in derselben Szene vorkommen. Aber ja, Crisis Core, absolut keine Anmerkung. Ich freue mich sehr darüber, dass das gekommen ist, auch als Remake, wie versprochen, geliefert wurde. Was aber generell die Final Fantasy VII Remake-Sache angeht, da fremdele ich tatsächlich ein bisschen und ich werde aus zwei Gründen mich jetzt ein bisschen bedeckt halten. Zum einen, du konntest das Ganze, du möchtest ja das ganze Final Fantasy VII Ökosystem dann ja noch spielen, sagst du. Ich will dir also und lieben Zuhörerinnen und Zuhörern nicht viel wegspoilern. Aber zum anderen, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, ich werde dann nächsten Monat, wenn Rebirth aktuell ist, dann auch noch mal mit voraussichtlich Max und oder Darlene und oder beiden, je nachdem, wie sich Schedules alignen, ich kann diese Sprache nicht mehr, die wir hier sprechen, unsere Zeitpläne passen.
So. Aber mich jetzt auch gerade.
werde ich dann halt näher auf den Rebirth-Teil und dementsprechend auch auf die Remake-Sache eingehen. Aber ich möchte und ein weiteres Video habe ich übrigens auch geplant.
Cool.
Wo es sehr um meine, also um einen großen Teil. Ich setze nochmal neu an. Ich bin zu einem großen Teil sehr enttäuscht von der ganzen Final Fantasy VII Remake-Sache. Weil, also, man kann nicht dagegen argumentieren, diese Spiele sind fantastisch gemacht. Nicht nur sehen sie super aus, sie spielen sich auch sehr schön. Aber diese ganze Prämisse, die auch von sehr vielen Leuten gefeiert wird und halt Square Enix uns auch jahrelang ans Ohr geballert hat, hier ist ein Final Fantasy VII Remake, wie ihr es euch schon seit 20 Jahren wünscht. Das ist es leider absolut gar nicht. Es ist halt der erste Teil dieser Saga, ne? Final Fantasy VII Remake ist eine einzige Irreführung in dieser Remake-Sache. Und die Folgetitel, also die bestärken das ja dann nochmal ganz klar. Wer das Remake gespielt hat, weiß, was da auf uns zukommt. Es ist de facto absolut kein Remake. Es ist ein Spiel, das sich für die meiste Zeit des Spiels zufällig so spielt, wie das Final Fantasy VII von damals. Aber es ist kein Remake des Spiels. Des Spiels Final Fantasy VII. Und das ist das, wo ich mit der ganzen Chose ganz stark breche. Ich bin tatsächlich einer derjenigen, die sich seit PlayStation 2 ein Remake von Final Fantasy VII gewünscht haben. Final Fantasy VII, das Original, gab so unheimlich viel Gutes her, was aber leider nicht wirklich rüberkommen konnte, weil die Lokalisierung des Spiels im Hause Square Enix gemacht wurde, von Leuten, die halt nicht wirklich wussten, worauf es auf Lokalisierung ankommt. Gut, das ist eine Sache, die über die Jahre noch ein bisschen überarbeitet wurde. Aber ganz grundlegend sind da halt Sachen von Grafik über Design, Dinge, die zur PlayStation 1-Zeit nicht gemacht werden konnte, die das Spiel aber gebraucht hat. Ich wünschte deshalb seit PlayStation 2 ein Remake von Final Fantasy VII. Und ich bin da nicht alleine. Etliche Leute, Millionen von Leuten weltweit schreien jahrzehntelang, gebt uns ein Remake von Final Fantasy VII. Und dann kommt in den 2010ern dieser Teaser bei der E3, wo wir Cloud auf einen Reaktor in Midgard zulaufen sehen. Und dazu kriegen wir den Schriftzug At last, a promise has been made. Und alle jubeln und alle verstehen es als Square Enix, die uns versprechen, hier kommt euer Remake von Final Fantasy VII. Und dann geben sie uns eine Saga, die kein Remake ist, die nur den Anschein eines Remakes macht. Und das stört mich massiv und ich werde in diesem Video, was ich hiermit anscheinend offiziell angekündigt habe, auch im Detail darauf eingehen und auch im Detail nochmal darlegen, warum ich das Square Enix einfach nicht vergeben kann. Vor allem nicht dem 2010er, 2020er Square Enix, die halt sehr viel verbockmistet haben, sage ich mal.
Boah, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Mal kurz eine Anschlussfrage, um vielleicht spoilerfrei für mich deine Worte einzuordnen, ohne da was vorwegzunehmen. Hast du die Remakes Omega Rubin und Alpha Saphir gespielt von Pokémon?
Ja, und auf Omega Rubin und Alpha Saphir habe ich mich unter anderem auch bezogen, als ich Pokémon zuvor ansprach.
Ja. Ah, okay, perfekt. Okay.
Das ist, ne, also klassisches, scheinbares Remake. Scheinbares Remake plus. So.
Okay, perfekt, okay.
Ja, dann kannst du es einfach einordnen, ne?
Ja, okay. Ich bin extrem gespannt auf das Video, Gott.
Ja, ich auch.
um mal ein Thema hier reinzuwerfen, was mich jüngst überrascht hat und was uns alle womöglich dieses Jahr dann noch hinweg überraschen wird, ist ja die Realisation dessen, dass die Steamboat Mickey Mouse ja jetzt in den Allgemeingut übergegangen ist und da jetzt schon die ersten Leute ihre Mickey Mouse Horror Games angekündigt haben und so weiter. Also, ich erwarte 2024, keine Ahnung, unfassbar viele Mäuseohren zu sehen und unfassbar viel Verballhornung von Disney.
Ja, also ich weiß nicht, die Anwälte von Disney werden, glaube ich, in der kommenden Zeit viel Spaß mit den Spielen haben.
Weil,
wir alle machen wir uns nichts vor. Wir alle wissen, wie Gamer sein können, wenn sie Bock haben, ein bisschen zu trollen. Und dementsprechend kann man sich nur vorstellen, was diese Mickey-Maus-Horrorspiele tun werden. Und ich argwöhne auch, dass sich einige der Leute, die sich dann halt so einen Spaß erlauben und denken einfach nur, ja, cool, wollen wir halt ein spaßiges Horrorspiel, das ein bisschen albern ist, mit Mickey Mouse halt machen, dann nicht wissen, also nicht abschätzen, ab welchem Punkt sie zu weit gehen und dann nicht mehr Mickey Mouse verwenden, sondern Disney infringen. Das ist halt, wird wahrscheinlich so ein weicher und schmaler Grat sein, auf den Leute balancieren werden. Und das kann böse in die Hose gehen. Ich bin vorsichtig gespannt, was da kommen wird.
Ja, das ist ja, da werden die ersten Präzedenzfälle, die dann halt aufploppen werden, halt auch so ein bisschen Klarheit schaffen. Ich weiß gar nicht, was das genau war. Es ist gerade nur so ein dunkles Halbwissen in meinem Hinterkopf noch. Aber ich meine, in Japan hat das ja auch schon angefangen, dass ich glaube, Content Creator, Streamer von Spieleentwicklern angeklagt, wo. Hatten wir darüber im Podcast mal gesprochen? Wegen der Visual Novel-Geschichte?
Ja, ich glaube schon. Ja, da klingelt was.
Auf jeden Fall.
Achso, ja, doch, sogar in Games Happen, ne? Ja.
Ja, genau, das meine ich. Genau, und also generell dieses Thema, dass man da halt irgendwie Videospiele nutzt, um Grenzen auszureizen, beziehungsweise halt unabsichtlich scheinbare juristische Grenzen übersteigt, die halt auch so ein bisschen fragwürdig sind im Fall von Streaming und so weiter, weil es auch Werbung ist und anderes Thema, aber die Juristereien und so weiter, das ist halt wahrscheinlich auch so ein Thema, was von Jahr zu Jahr mehr halt irgendwie diese ganze Gaming-Welt noch umtreiben wird.
Ja. Also, Gaming und Juristerei können sich verstehen, tun es nicht immer unbedingt. aber sag mal, hast du rein per Zufall das ein oder andere Detail zu ein paar der Mickey Mouse Horrorspiele, die angekündigt sind, verraten?
Ich habe einen Titel. Ich glaube, das hieß. Oh Gott, wie hieß denn das? Infestation? Ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Ich hatte nur gesehen, dass da irgendwie ein Typ mit einer riesengroßen Mickey-Maus-Maske dann halt irgendwie Menschen meuchelt.
Okay, ich bin da ja gespannt. Gruselig.
Ja.
Bestimmt sehen wir im nächsten The Purge-Film dann irgendwie ein Mickey-Maus-Face. Wahnsinn. Dann habe ich, mein lieber Dominik, mal wieder eine Frage an dich. Und zwar, wenn du noch mal damit... Wir haben jetzt viel über 2024 gesprochen.
Jo.
Ich drehe mich noch mal um und blicke auf 2023 zurück. Auf das zerklüftete Brachland mit hoch hinaussteigenden Hügeln der Spitzenklasse, worauf sich Titel türmen wie Baldur's Gate und The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Fire Emblem Engage und weiß nicht noch alles. Und den Sumpflöchern, aus denen die Köpfe von Gollum und King Kong herausragen. Und ich frage dich, Dominik, was ist das Beste, was ist das Schlechteste und was ist das einfach nur Stumpfste aus dem Jahr 2023, was dir einfällt?
Boah, ich weiß nicht, ob... Okay. Das ist jetzt vielleicht schwierig, das jetzt einfach so in den Raum zu werfen, weil es ganz viele, auch ganz wichtige und essentielle Kausalketten mit sich wirft.
Ja.
Aber das Spiel, das ich am meisten genossen habe in 2023, war Hogwarts Legacy.
Ja.
So. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen.
Ich verstehe das. Es hat vieles gemacht von dem, was sich Leute seit Jahren wünschen. Und was halt auch zahlreiche Spiele vorher schon falsch gemacht haben. da kommt Hogwarts her und macht einige Sachen. Ja, ganz ehrlich, ich verstehe das. Gute Wahl. Besonders dahingehend nochmal beeindruckend, weil das einer der frühesten Titel aus 2023 war. Und ein Titel, der sich durch das Jahr gehalten hat. Da hast du auch völlig zu Recht auch nochmal angesprochen, dass es ein Titel ist, der einfach nicht ohne Kontext ist. Da gab es viel Diskurs drumherum und es hat teilweise, ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging, aber mir hat es teilweise schon irgendwie fast physisch wehgetan, mich diesem Diskurs immer auszusetzen für ein Spiel, das ich eigentlich einfach nur zurücklehnen und genießen wollte.
Ja, kann ich komplett verstehen, die Perspektive. Das ist halt wirklich, es gibt ja viele verschiedene Medien, die sehr, sehr wegweisend sind und als Medium an sich sehr, sehr positiv und sehr, sehr positive Wechselwirkungen mit den Leuten, die es konsumieren haben und so weiter und auch unfassbar viel Positivität schaffen. Harry Potter und dieser ganze Kosmos, der hat ja auch unfassbar viel Schutzraum geboten für Kinder, für Heranwachsende, denen es nicht immer gut ging. Also da zähle ich mich halt auch ganz, ganz direkt selbst zu, ne? In Momenten, wo es mir in meiner Kindheit nicht so gut ging, da habe ich mich dann in die Harry Potter-Welt hineingeträumt und die Bücher verschlungen, eins nach dem nächsten. Und vielen Kids da draußen, die damit aufgewachsen sind oder aktuell immer noch damit aufwachsen, geht es ganz ähnlich. Und deswegen, das ist darum halt auch ein so vielfältig emotional zu betrachtendes Thema. Ne? Auf der einen Seite ist es halt wichtig, diesen Diskurs zu führen, um Autoren, um den Kopf, der quasi hinter diesem großen Franchise steckt. Mhm. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht vergessen, dass dieser Eskapismus und den Erhalt von diesem Eskapismus, gerade in einer angespannten Zeit, durch genau diese Welt halt auch wichtig ist zu gewährleisten. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch. Und diesen Spagat dazwischen zu gehen, das ist wahnsinnig anspruchsvoll. So, und zwischen diesem Spagat gibt es dann auch noch die Komponenten, ey, die Spieleentwickler, die dann teilweise auch noch Dinge ins Spiel eingebaut haben, um die Autoren zu kritisieren so weiter. Also deswegen, das ist, es ist halt auch so ein Spiel, was sehr, sehr symbolisch für diesen generellen Spagat steht, unter dem das Gaming-Jahr 2023 steht, finde ich.
Boah, das hast du schön erkannt, ja. Diese Erkenntnis ist mir bisher entfleucht. Weil ja, die Symbolik, die ist durchaus erkennbar. Also das ging halt schon kontrovers los, das Jahr. Und ich glaube, kein Titel erkennt das besser als Hogwarts Legacy. Ne, wir haben ja auch schon erwähnt, es gab halt absolute Nieten in dem Spiel. Die Extreme gehen ganz weit auseinander. Aber da waren sich halt alle Leute einig. So beim Gollum zum Beispiel. Da waren sich alle Leute einig. Das ist Schrott. Hogwarts Legacy, da war das nicht so. Ein und dieselbe Person konnte in dem Spiel alles finden, was es sich von einem Videospiel erträumt, gekoppelt hat, aber auch mit der in Konflikt stehend, dann allerdings auch mit all der Kritik, die sie für die Autorin, J.K. Rowling und sonstige Leute im Team Hogwarts vorzubringen hatten. Das Ding ist, ich saß halt so da und denk mir so, ja, es ist halt schon richtig, dass man, über die Sachen gesprochen wird. Ja, also für diejenigen, die halt nicht gerade nicht wissen, worum es geht, wobei ich nicht glaube, dass es viele davon gibt. Hogwarts Legacy kam halt mitsamt der Kontroverse, dass es ja in der Welt von Harry Potter spielt. Ja, erschaffen von und mit J.K. Rowling, die über die Jahre ihrer Karriere hinweg halt auch einige sehr fragwürdige Statements über die komplette Diversität von Menschenidentitäten gesagt. Es kam zu Boykottaufrufen für das Spiel und weiter und so fort. Und ich saß halt da, während ich das Spiel spiele, und flog mit meinem Besen durch die Gegend und hab an die Leute gedacht, die halt mit Hingabe an ihren Arbeitsplätzen sitzen und halt diese Kleinstarbeit in der Flugmechanik und sowas designt haben. Was haben sie mit den Statements von Rowling zu tun und sowas? Ich hab mir gedacht, so da sitzt jemand, der mit Passion an die Arbeit geht, ja, und das Beste aus sich rausholt, um das Beste ins Spiel zu bringen, was hat diese Person denn getan, dass sie verdient, den Zorn von ich hätte fast Kritikern gesagt, zu ernten, aber Kritiker ist da halt, Kritiker haben das Recht, Kritik zu äußern. Aber der Diskurs, der geführt wurde, wie er geführt wurde, hatte mit Kritik teilweise schon nichts mehr zu tun. Krasser Pick, Dominik. Ich glaube, ich schmeiß dann auch gleich mal mit meinem Best da hinein. Mein Best schmeiß ich da mal hinein. Wobei mir die Auswahl echt nicht leicht fällt. Ich habe auch sehr, sehr viel Zeit in Hogwarts verbracht und habe das Spiel sehr genossen, aber ich glaube, noch mehr genoss ich Zelda Tears of the Kingdom, was ich Stand heute noch immer nicht durchgespielt habe, ich habe da so viel Zeit rein versenkt und keine Sekunde bereut. Das finde ich, macht ein schönes Spiel aus. Aber wie sieht es mit dem Schlechtesten aus? Was mich persönlich angeht, Ich hasse eigentlich diese Labels, das ist gut, das ist schlecht und so. Aber man darf, finde ich, Sachen, die echt schlecht geworden sind, auch mal ruhig als schlecht bezeichnen. Und ich glaube, für mich ist das Redfall gewesen, das für Xbox rauskam dieses okay. Jahr. Ein Titel, auf den ich mich total gefreut habe. Das schönes Setting mit Vampirjagden und so und in modernem America. Stilistisch auch sehr schön aufgezogen, fand ich. Ist nicht jedermanns Sache, aber ich fand den Artstyle von Redfall echt cool. Von einem Studio, von dem man absolute Kracher gewohnt ist. Ja? Und dieses Spiel ist halt aber und auch wieder bezeichnend für das vergangene Jahr. Ist einfach gerusht worden bis zum geht nicht mehr. Hatte nicht wirklich eine Direction irgendwie. Also man wusste die meiste Zeit wohl nicht, in welche Richtung es gehen soll, wie es am Ende aussehen soll. Und dann wurde alles auf einmal gemacht und alles schlecht so. Und das Resultat ist leider ein absolutes mieses Spiel, das halt vorn und hinten teilweise nicht funktioniert hat. Schade.
Ja, es ist halt aber auch so ein Kind aus 2023, ne? Das ist, es ist schwierig, ey. Ja, dagegen stinkt meine Niete des letzten Jahres irgendwie so ein bisschen als so ein, ja, das ist ja klar, dass so ein Spiel nichts taugt. Irgendwie stinkt der im Vergleich so ein bisschen ab, ne? Das ist, ich weiß nicht, ob du ansatzweise erraten könntest, welches mein schlechtestes Spiel 2023 ist.
Ist es ein vollständiges Spiel?
Es ist ein vollständiges Spiel. Ich kann dir sagen, wann es rauskam. Ich glaube, dass am 3. November 2023.
3. November 2013. Oh, was kam da raus? War das Starfield? Kann das Starfield gewesen sein?
Nee. Ich glaube, viele wissen nicht mal um die Existenz dieses Spiels.
Dann war es, Mensch, ärger dich nicht, The Video Game am 3. November. Nein, keine Ahnung. November ist halt auch mein absolutes Loch des Jahres. Ne? In jeden November schließe ich mich in mein Kämmerchen weg und fange an, auf Tastatur zu hacken, um den November immer damit zu verbringen, ein Buch fertig zu schreiben. Hat dieses Jahr nicht geklappt, weil ich 3 Wochen des Novembers krank war. Schade. Ich weiß aber auch, dadurch, dass ich mich immer wegschließe, jetzt auch gerade nicht, was Anfang November erschienen ist. Kläre mich auf.
Ich hatte ja vorhin ein Positivbeispiel erwähnt gehabt für eine, ich sag mal, preiswertere Variante eines Smashs. So. Nickelodeon Smash 2. So, das ist ein richtig cooles Spiel mit unfassbar viel Liebe zum Detail. Also macht halt auch echt Spaß. Der Vorgänger, der war halt auch ganz nett, hatte auch seine Probleme, aber der zweite Teil ist echt cool.
War das SpongeBob?
Und was?
War dein Titel SpongeBob?
Nee.
Ah, okay.
Aber wir bewegen uns jetzt mal von einem Smash Bros. Klon zu einem Mario Kart Klon. Und mein Hassspiel 2023, auf das ich mich unironisch gefreut hatte, war DreamWorks All-Star Kart Racing. No. Schön mit Shrek hier und mit dem Madagaskar-Tier racen. Und holy ist dieses Spiel schlecht. Also, das ist wirklich, das ist Data Becker,
Becker.
Keine Ahnung. Also, das hätte Spieleaffe vollständige, also Spieleaffe.de damals vollständige Polygonen-Models und alles zugelassen, würde das ein Spieleaffe-Game sein, so von der Qualität.
Wahnsinn.
Also es kommt erstmal von dem, was es ist, erstmal so, ja, gut, die Grafik ist ein bisschen schlecht, aber ja, vielleicht taugt's ja dann doch. Nee, es ist einfach, das Gameplay ist Rotz, die Charaktere sind ultra nervig. Allesamt. Ich kann diese ganzen Lines nicht hören. Also es ist.
Oh, no. Also,
Und ich hatte mich darauf gefreut, so als so, ne, so mit Shrek irgendwie so ein bisschen Mario Kart Fake, so ganz genauso wie hier mit Nigel Thornberry bei Nickelodeon Smash, da halt irgendwie so, ja, ist halt ein bisschen ulkig, ein bisschen witzig, aber es ist schon fun, so, ne? Aber holy, das fühlt sich an wirklich wie so ein 2011er Lizenz Game Cash Grab, so.
Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, das ich glaube, ein ganz klares, es ist, ja, 2011er Lizenz Cash Grab hast du sehr schön formuliert, weil ich habe, während du das, ich habe den Titel nicht gespielt. Ich, wie gesagt, habe ich voll verschwitzt, dass es rauskam, weil ich meine, ich müsste das eigentlich auf dem Schirm haben, finde ich, weil Megamind ist einfach, also der King, so ganz ehrlich. Und Megamind ist in dem Spiel, ne? Wenn ich das, ich habe mir das mal gerade aufgerufen.
Ich meine, ja. Es sind super viele, auch von
Drachenzähne gemacht und so. Dünn. Ey, Mann, das müsste eigentlich ein Winner-Titel sein.
Ja,
aber eigentlich schon. Die Tatsache, wie hart es gefloppt sein muss, was dann auch wieder darauf schließen lässt, wie Grütze das leider sein muss, ist, dass es jetzt einfach jetzt schon fast 2 Monate, also dann ja noch weniger als 2 Monate nach Release, ist es einfach 50% runtergesetzt.
Ach, ist
ja,
es?
Das ist jetzt noch bis, also Stand der Aufnahme bis morgen 19 Uhr, ist das jetzt noch auf Steam zumindest für 19,99 zu haben. 50% off.
Ich frag mich, warum.
Ja, also ich habe da jetzt eine Ahnung. Aber um fair zu sein, ja wo ich das jetzt auch schon angebracht habe und auf Steam verwiesen habe, möchte ich, damit wir der Gerechtigkeit Genüge getan haben, auch erwähnen, dass alle Rezensionen dazu wohl größtenteils positiv ist. Kürzliche Rezensionen dagegen ausgeglichen. Das heißt, in letzter Zeit werden wohl mehr schlechte Rezensionen oder negative Rezensionen dazugekommen sein. Kurzum, das Spiel hat die Erwartungen wohl nicht erfüllt.
Das ist, ich glaube, ne, bei vielen anderen Leuten wäre das so, also, ja klar, ne, ist ja also so ein Ding, so ein Mario Kart-Klon. Hat man mal so eben kurz preiswert in so eine Spieleschmiede reingegeben, um da so ein paar Euronen mitzunehmen. Aber ich habe mich schon drauf gefreut. Und ja, das war meine große
Übrigens, das hier ist ein Lieblingsteil gerade meines mein Lieblingsteil oder einer meiner Lieblingsteile der heutigen Folge, weil ich genieße es ja immer total, dich von Videospielen sprechen zu hören, die nicht Pokémon sind. Ja, also natürlich auch von Pokémon, aber als den Pokémon-Guy kennt man dich ja nun. Und da freue ich mich halt immer nochmal eine extra Runde, wenn du über DreamWorks Racing All-Stars spricht. Das ist schön.
Oh, aber da kann ich noch mal so eine Honorable Mention hier reinpacken. Yeah. Wenn ich darf.
Gerne.
Ein Spiel, was mich auf eine ganz andere Art und Weise dieses Jahr gefesselt hat, ist ein Spiel, bei dem ich zeitgleich unfassbar viel Spaß habe und es unfassbar genieße und zeitgleich unfassbar Bauchschmerzen habe, weil man merkt, dieses Spiel ist eigentlich so simpel und warum schmiert das auf der Switch so sehr ab? Oh nein, oh nein, oh nein. Und das Spiel heißt Minikos Night Market. Ich liebe dieses Spiel. Das ist so cozy, das ist so schön, das macht so Spaß. Es ist auch so unfassbar ironisch und spaßig geschrieben, die Dialoge, und das ist so auch teilweise so vierte Wand brechend, und es ist teilweise, ne, keine Ahnung, wenn der Vater da reinkommt und einen mit Hey Rübenkopf begrüßt und so weiter, es ist so gut. Und teilweise denkt man sich dann aber auch, wenn man von einem Haus ins nächste geht, warum ruckelt jetzt die Musik so komisch und warum bewegt sich die Ladeanimation so ruckelnd und warum dauert genau dieser Prozess so unfassbar lange? Oh, es ist vorbei. Zum Glück.
Ein schönes Spiel, das an der Technik scheitert.
Es ist, ja, also ich habe das auf der Switch gespielt oder spiele das immer noch auf der Switch, und das soll wohl, ich weiß nicht, ob das auf Steam verfügbar ist, auf anderen Plattformen glaube ich, besser sein. Ich hatte mal irgendwas gelesen gehabt, aber long story short, das ist, ich springe so wieder zurück zu dem Punkt Nintendo Switch und Nachfolger und Leistung und Performance, das große Überthema. Ich find's so schade und so schwierig irgendwie, weil ich liebe dieses Spiel wirklich sehr. Und da meine Katzen einfach cozy zu streicheln und auch, es bringt nichts fürs Spiel. Und manchmal laufen die Katzen einem hinterher. Und manchmal legen die sich dann hin, wenn man dann die gestreichelt hat. Aber ey, es ist fun, es ist spaßig. Aber dann halt immer diese fürchterlichen technischen Aussetzer zu haben, das ist so ein Wechselbad der Gefühle. Und auch so ein typischer Fall, ne, ich glaube, das Spiel kam ja 2022 raus und 2000, glaube ich zumindest, und 2023 dann auf der Switch raus, meine ich. So, auf jeden Fall habe ich mir das im vergangenen Jahr geholt und ständig dieses Wechselspiel der Gefühle erlebt.
Ja. Ja, aber ich meine, zumindest waren da auch Ups dabei. Das ist doch dann doch schön. Ja. Wie sieht's aus mit der dritten Kategorie? Einem stumpfen Spiel. Also das wenn ich sage stumpf, meine ich ein bisschen meh. Und wenn ich sage meh, meine ich nicht unbedingt, das ist schlecht, aber es halt auch nicht, also nicht auf der Skala gut oder schlecht, sondern einfach irgendwie irgendwas fehlt. Irgendwie ist das Spiel ist okay, aber es hat halt nicht den Kick.
Das ist eine gute Frage, ja. Das ist eine gute. Ich glaube, da muss ich ein bisschen grübeln. Fällt dir da spontan
was ein? Ja, mir fällt da was ein. Das kam jetzt Dezember, glaube ich. Ist The Finals. Ein kostenloser ein Shooter. Bei dem es darum geht, man spielt in Teams von drei gegen andere Teams von drei, und es geht darum, Cash zu sammeln und zum Automaten zu bringen, um sie aus der Arena zu schaffen. Das hat alles so einen Wettbewerbsspielcharakter, ne, so eine Game-Show-Charakter. Die Spieler ballern sich da gegenseitig weg, sammeln Kohle ein und bringen das raus. Und das ist, finde ich, deshalb so ziemlich cool. Es ist halt ziemlich, es fühlt sich rund an, wenn man das spielt. Es hat schönes Gunplay. Ist ein scheiß Wort, finde ich, aber es fühlt sich spielmechanisch gut an. Irgendwie so stylistisch erinnert mich das ein bisschen an Ready Player One, was ich ja auch total feiere. Das Spiel ist gesettet in so einer Virtual Reality sozusagen, und die Leute, die Teilnehmer an dieser Game Show, die ballern sich halt also nicht im wirklichen Leben weg, sondern sie zerballern ihre Avatare in Geldmünzen, die sie dann zum Automaten bringen und rausschaffen. Okay. Und das, was mir fehlt, das Spiel ist halt sehr schön gemacht und so. Es hat ein paar Balancing-Probleme, okay, aber das gilt für fast alle Shooter. Aber was mir halt wirklich fehlt, um zu sagen, das ist wirklich ein gutes Spiel, ist irgendwie, ich weiß nicht, ich bin ein Kicker für Story. Ich brauche irgendetwas, was ich in dem Spiel auch verfolgen kann. Das hat das Spiel einfach nicht. Es hat so ein bisschen Lore, aber die ist schwach. Es spielt halt irgendwann in der Zukunft und das ist halt eine Game-Show. Und irgendwie scheint auch irgendwo ein Secret-Charakter zu sein, der irgendeine Mystery auf der Spur ist, irgendeine Verschwörung, so, ne? Irgendwo hat er so Nachrichten wie Suche hinter der Wand oder nach der Wahrheit oder so, bla bla bla. Aber es ist halt irgendwie keine Handlung, die man wirklich verfolgen kann. Und das stört mich ein bisschen. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, da gibt es tatsächlich etwas, was ich auch wirklich schlecht finde an dem Spiel. Das finde ich moralisch fragwürdig. Und zwar begleiten mal so zwei Kommentatoren jedes Match. Die sagen so, oh ja, toller Schuss. Oder Team Pipapo hat direkt erstmal einen Kill gelandet oder so. Und die beiden sind auch irgendwie unterhaltsam. Manchmal sind ihre Kommentare ganz nett. Aber ihre Stimmen sind, und das ist halt das, was mir Bauchschmerzen bereitet, KI-Stimmen. Das sind echte Sprecher, die aufgenommen wurden. Zwei Voice-Artists, die auch wirklich was drauf haben. Und sie haben halt auch ihr Okay gegeben, das muss dazu erwähnt werden. Das Spielstudio hat nicht einfach nur ihre Stimmen gesnackt und gut ist. Das waren Aufnahmesessions und sie sind damit einverstanden, dass für dieses Projekt, für dieses Spiel ihre Stimmen weiterverwendet werden. Aber ich finde es dennoch fragwürdig, weil das Spielstudio dann halt de facto bis in alle Unendlichkeit ihre Stimmen wieder und neu verwenden können für völlig neue Sachen, mit denen das Studio ja Geld verdient, aber die Voice Actor dann ja nicht mehr. Deren Job ist erledigt und ihr Geld haben sie schon gekriegt. Das bereitet mir Bauchschmerzen. Worauf ich mit langer Story hinaus möchte, ist The Finals ist ein schönes Spiel, macht mir viel Spaß, spiele ich auch relativ viel, aber ich hab ein bisschen Bauchschmerzen mit dieser Moralsache da bei den Voice und vor allem fehlt mir irgendwie Story. Von daher ist es ein bisschen meh für mich. Aber und meh heißt hier nicht schlecht, meh heißt, etwas fehlt.
Ich finde den Aspekt mit den AI-Voices sehr, sehr wichtig. Ne? Das ist, auch generell nicht nur Stimmsimulationen oder Stimmnachbildung mit AI auf Basis echter Stimmen oder vollkommen frei, das ist ja beides möglich, sondern halt auch generell AI im Allgemeinen. Also wenn wir es mal vom Games-Bereich so ein bisschen lösen oder den allgemeinen Unterhaltungsbereich, den Medienbereich reingehen, dann hatten wir auch 2023 diesen großen Autorenstreik in Hollywood, der auch nicht zu Unrecht der nicht von ungefähr kam, sondern der ja das direkte Resultat von genau dieser Industrie war, die sich immer mehr auf AI brüstet und auf AI stürzt. Und sind solche Entwicklungen, ne, manch einer mag das abtun als winzig kleine Entwicklungen, aber es ist halt, ne, steter Tropfen höhlt den Stein. Und inzwischen haben wir im Free-TV, glaube ich, kann auch sein, dass ich dem Unrecht tue, auf jeden Fall in irgendeinem TV-Format haben wir eine neue Pumuckl-Serie, in der Pumuckl seine Originalstimme von damals mit AI simuliert hat. Mhm. Also, keine Ahnung, das ist
Das halte ich auch ein bisschen für pietätlos, finde ich.
Ja, es ist nicht nur pietätlos, es ist einfach Ich zitiere mich selbst, der Peak-Kapitalismus schwebt über allem. Die Industrie legt nicht Wert auf die Kunst, die sie eigentlich produzieren sollte, sondern auf die Industrie. Ja. Deswegen musste ich gerade dran denken, ein kleiner Exkurs, aber ich finde diesen Exkurs halt sehr wichtig
da an der Stelle. Also im Zweifel für den Angeklagten, ich kann mir vorstellen, dieser Wunsch die Idee da, den Pumuckl mit dem Sprecher von damals zu besetzen, den es heute nicht mehr gibt, bedauerlicherweise. Ne? Er ist ja bereits verstorben. Glaube ich, kann ich mir vorstellen. Und davon gehe ich, solange ich nichts genauer weiß, auch erstmal aus. Das geht von einem Gefühl der Nostalgie her oder zumindest dem Antrieb, dem Gefühl der Nostalgie das Gefühl der Nostalgie zu bedienen. Ja, also um der guten alten Zeiten willen, besetzen wir ihn mal mit dem Sprecher von damals, weil technisch ist es ja machbar. Macht aber die Sache nicht besser, finde ich. Während es halt immer noch einerseits Voice Actors gibt, die bitteschön auch für ihre Arbeit bezahlt werden möchten und sollten, die dann halt den Pumuckl sprechen könnten, ist es die kriegen halt diese Rolle dann eben nicht, weil eine Technologie sie kriegt. Und zum anderen finde ich es nicht okay, ohne Einverständnis eines Lebenden dessen Stimme zu verwenden und eines Toten halt schon gar nicht.
Das ist ich glaube, da könnten in den nächsten Jahren, wenn man jetzt nicht nur irgendwie jetzt auf dieses Jahr 2024 blickt, sondern so also ganz generell, könnten noch dunkle Zeiten reinbrechen. Und ich bin mal so dreist und verweise auf meinen Podcast, was ich selten tue.
Wie kannst du es wagen, auf deinen saucoolen Podcast Miauzgenau zu verweisen?
Nein! Und zwar auf die Folge mit dem Interview mit Felix Meyer, dem Synchronsprecher von Ash Ketchum in dem Pokémon-Anime.
Und Cloud Strife in Final Fantasy, wenn wir schon dabei sind.
Genau, und Cloud und Spider-Man in den neuen Spielen hier. Wo ich das Interview mit ihm geführt habe. Wo er halt auch noch sehr, sehr viel, gerade gegen Ende des Interviews, genau zu diesem Thema gesagt hat. AI und so weiter. Und dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Problematiken ernst zu nehmen. Mhm. Weil, da eine ganze Industrie und unfassbar viel Leidenschaft letzten Endes stirbt. Im Zweifelsfall, wenn man dem nicht rechtzeitig in gesundem Maß Einhalt gebietet.
Also ich bin ein naiver Optimist ganz grundsätzlich und gehe davon aus, dass, dass dieser Problematik Herr geworden wird. Werden in passiv zu verwenden ist Bullshit, habe ich gerade gemerkt. Aber de facto kann das halt nicht passieren, wenn man sich von dieser Problematik völlig abwendet. Also es ist wichtig, dass es angegangen wird. Vollkommen recht, da stimme ich dir und Felix zu. Und zahlreichen anderen, die das ja auch sagen. Es ist halt schlimm, dass diese technologische Revolution ist ja irgendwie schon so, dass die halt einfach so viel Nutzen bringt für so einen Bruchteil des Geldes, den man dafür investiert. Und das halt die Firmen, die produzierenden Firmen da natürlich diesen Weg nehmen. Es ist gleichermaßen befremdlich und frappierend wie nachvollziehbar leider. Verwunderlich, dass sie den Weg gehen. Es ist ätzend. Von daher ich finde schön, dass da halt aber auch der so lange er auch gedauert hat, der Hollywood-Streik, nennen wir ihn mal vereinfacht, durchaus Wirkung zeigt. Ja, Und ich muss sagen, übrigens, als während dieser Streik lief über die lange Zeit, habe ich ganz plötzlich das Staffelfinale oder Serienfinale, ich weiß nicht mehr, von She-Hulk in einem ganz anderen Licht gesehen. Den Twist würde ich jetzt allen Leuten, die vielleicht diese Serie noch schauen möchten, möchte nicht vorwegnehmen, aber ja. Erwähnen wollte ich es dennoch. Aber uns fehlt ja jetzt noch ein Titel, Dominik. Dein Mech-Spiel. Ja, glaub nicht, ich hätte es vergessen. Du bleibst hier nicht diplomatisch, mein Freund. So geht das nicht.
Ja, ich höre die ganze Zeit. Ne? Ich hatte jetzt gedacht, dass ich mir mit dem sehr, sehr wichtigen Exkurs hier mit dem Zeit erkaufe. So ein Titel, der irgendwo zwischen Mörkst und ja, ist gut, hin und her pendelt und irgendwie so ein Kompromiss fällt, irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Ich tue mich da wirklich wahnsinnig schwer. Also, eigentlich wäre ja fast
ja,
Medicross Night sagen. Market durch die Ladezeiten irgendwie so ein Kandidat.
Ja, stimmt, ne? Also im Prinzip hast du der Sache da schon Genüge getan. Gut. Damit bist du nicht mehr diplomatisch geblieben. Mein Netz spinnt sich zu. sehr schön. Aber einen letzten Punkt, mindestens einen letzten Punkt, gilt es noch abzuarbeiten für uns beide, finde ich.
Oh,
das bin ich gespannt. Und das klingt jetzt alles so, als hätten wir uns hier große Gedanken gemacht, was wir heute in dieser Show besprechen. Ja? Nee.
Nee, wir beide nicht. Komplett frei von der Leber. Aber ist doch auch mal schön, so ein entspannter Einstieg ins Jahr. So, also das ist doch.
Und ich spare mir hier auch jedes Editing, Leute, jeder Fehler, den wir gemacht haben und machen werden, den hört ihr, ja. Weil ich bin jetzt Anfang dieses Jahres einfach mal dreckend faul. Ist das ein Wort? Ach, guck mal, hier, schönes Beispiel. Ich schneide es nicht raus. Ich bin jetzt mal faul am Anfang dieses Monats, ja, während ich mich noch ein bisschen von der Krankheit erhole, ja, und damit habe ich auch gleichzeitig eine Ausrede und edite nicht. Also, sofern möglich. Ja, gut. So.
Boah, dreist.
So ist es. Ich weiß nicht mehr, warum ich
der faule Lump
und Bruder steht dazu. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das angesprochen habe. Das ist halt die Schattenseiten des Nicht-Editens. Manchmal kommt dann jetzt größer raus wie dieser. Aber das hält uns nicht davon ab, jetzt zum nächsten, vielleicht abschließenden Punkt zu kommen, es sei denn, dir brennt noch was auf der Seele, auf dem Herzen. Und das ist Spiele aus 2024, auf die du dich freust, Dominik. Gibt es so etwas?
Die bisher angekündigt wurden. Ich, das ist jetzt ein Spiel, was man gar nicht so mit mir, glaube ich, in Verbindung bringen würde. Und was vielleicht auch überraschend kommt. Aber ich bin wahnsinnig gespannt auf das Princess Peach Game. Ich bin wahnsinnig gespannt auf, wie hieß es, Showtime?
Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich richtig daran feiere. Doch, ich glaube, Showtime könnte sein. Ich feiere auf jeden Fall sehr daran, dass dort diese Klischeebilder, in denen Peach feststeckt, schön gebrochen werden.
Ja, genau. Und Peach hatte ja schon mal ein eigenes Spiel, wo man dann so ein bisschen diese Mario-Formel umgedreht hat und sie dann Mario gerettet hat, wo man mit ihren Features, mit ihren Fähigkeiten und so weiter dann trotzdem aber auch so ein bisschen sehr in ihrer gewohnten Schublade geblieben ist. Natürlich coole Skills und so weiter, ohne Zweifel, aber gerade so ein zeitgenössisches Prinzessin Peach-Spiel, gerade im Fahrtwasser von einem Release wie Mario Wonder, ich hab da wirklich Bock drauf. Ich hab da wirklich richtig, richtig Lust drauf, zumindest das mal anzuzocken.
Ja.
Also wirklich, es ist, also ich glaube, das ist das Spiel, wo ich am allermeisten Neugier empfinde aktuell.
Ja. Ja, ich das finde ich cool. Das finde ich ein schöner Pick. Und ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich wird es nicht so kommen, aber ich fände es cool, wenn ich weiß nicht. Das ist auch eine Sache, die ich in Games Happen ansprechen wollte. Es ist auf meiner Liste gelandet, aber im letzten Jahr habe ich es dann eben, ne? Es kam nicht mehr dazu. Princess Peach sollte ja auch eine böse Variante bekommen, ne? So wie Mario Wario hat und Luigi war Luigi. Gegen Ende letzten Jahres irgendwann im, weiß ich nicht, was, Oktober, November, Dezember, irgendwo im letzten Viertel, der Designer Fumihide Aoki ans Licht gegangen und hat, offenbart, dass er damals für offizielle Nintendo-Titel, also auch nicht so wie die Tennis-Geschichten oder sowas, tatsächlich auch quasi von Team Mario entwickelte Spiele, eine Peach-Version, eine böse Version von Peach-Design hatte. Wie cool wäre das, wenn jetzt, surprise, surprise, das Ganze eine ausgeklügelte Marketing-Leak-Strategie gewesen wäre. Und jetzt taucht dann Peach in dem Peach-Titel auf. Das wäre cool.
Ja, das wäre großartig. Das wäre großartig. Ja, deswegen, also, ne, das ist ja auch wieder genau mein Credo, irgendwie irgendwelche Leaks zu aktuellen Dingen sind irgendwie aber so alte Leaks, Die finde ich unfassbar spannend, so verworfene Konzepte und so weiter. Und wenn man diese Variante von Leaks dann nutzt, um für strategisches Marketing dann so einen Wow-Effekt zu erzeugen, das wäre wirklich, keine Ahnung, eine Chefskiss-Planung.
Absolut, absolut.
Also es ist, ja, genialer Gedanke, wirklich.
Ja, ich bin mal gespannt, ob wir auf insgesamt mindestens 5 5 Most Wanted Games kommen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, weißt du, da teilen wir uns die Freude darauf. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Was haben wir noch? Ich freue mich natürlich auf Final Fantasy VII Rebirth. Haben wir ja schon angesprochen. Kommt jetzt wenig erwartend. So sehr mein Herz auch gebrochen ist, dass ich tatsächlich kein Final Fantasy VII Remake bekommen habe. Aber dazu zu gegebener Zeit noch mehr. Wie sieht's ansonsten noch aus? Oh, oh. Ah, das ist jetzt ein Double Trouble für mich. Ich zähle es als ein Spiel, auch wenn es zwei sind.
Ah, okay.
Weißt du, ich als Teenage-Knirps hatte ein paar Top-Favorite-JRPG-Reihen. Wenig überraschend war eine davon, Final Fantasy. Aber eine weitere war Gensu Suikoden. Immer mal wieder spreche ich von Suikoden. Und hey, Mann, wie sehr wünschte ich mir ein Suikoden 6 in Mainline, in der Mainline-Story, bla bla bla. Was wohl nie passieren wird, schade. Aber, der Vater, der Schöpfer von Suikoden, der hat vor ein paar Jahren angekündigt, so, hey, passt mal auf, ich habe mich mit ein paar Leuten aus meiner Suikoden-Zeit zusammengesetzt. Wir haben ein Studio gegründet und wir machen jetzt ein Spiel. Und das ist im Prinzip ein geistiger Nachfolger von Suikoden. Hat er nicht gesagt, aber wie das halt so läuft, ja. Das sind die Art von Spiele, die man von ihnen kennt. Davon wurde dann auch gleich Footage und Videos gezeigt. Das wurde auf Kickstarter gebackt. Und zwar also mit einem Rekordbetrag. Das war wenn nicht das größte Videogame-Kickstarter-Erfolgserlebnis, dann eines der Top-Backings überhaupt auf Kickstarter für Videogames. Und das wird Eiyuden Chronicles. Das kommt dieses Jahr endlich raus. Ich bin sehr gefreut, ich freue mich sehr darüber. Der Kicker damals, was mich damals geflasht hat von an der Suikoden-Reihe, abgesehen von den fantastischen Minigames, die coole JRPGs für mich, finde ich, immer dabei hatten, ist, es gab über 100 Charaktere, die halt auch wichtig waren für die Story. Es war so eine Story angelegt an antiker chinesischer Kultur. Ja, okay. Ich würde jetzt viel zu viel darüber reden. Jedenfalls so eine Hundertschaft an Charakteren. Tolle Charaktere, gut designte Charaktere, gut geschriebene Charaktere. Und dass jetzt ein Spiel kommt, das in die gleiche Bresche schlägt, von den Machern von diesem Spiel, das freut mich tierisch. Und als Konami, ja, die eigentlich Suikoden, die Suikoden-Titel alle vertrieben haben und produziert haben, pipapo, denen Suikoden gehört, als sie das Splitz gekriegt haben, glaube ich, da muss irgendjemand gesagt haben, ach ja, es gibt ja doch noch Nachfrage an Suikoden, einer der besten Reihen überhaupt. Also machen wir jetzt ein Remake von Suikoden 1 und 2 und das kommt auch so fast gleichzeitig mit dem mit Eiyuden Chronicles raus. Diese beiden Titel, auf die freue ich mich. Tierisch.
Ey. Ja. Also, man hört die Begeisterung bis hierher. Es ist krass. Okay. Ja, aber kann ich richtig gut nachvollziehen. Also vor allem halt auch. Wie lange war das jetzt, eine Durststrecke?
Oh,
Das hört sich ja noch
an. Ja, es könnten 15 Jahre oder so gewesen sein. In der Zwischenzeit kam noch ein Ableger für Nintendo DS. Der war auch ganz nett, war aber sehr abgespeckt und hatte spielte in einer anderen Welt. Eigentlich im Prinzip nur eine ähnliche Spielweise und der Titel Suikoden. Das war alles, was von Suikoden übrig war. Und dann kam noch ein Spin-off, das sich eher an Suikoden orientiert hat, aber niemals im Westen veröffentlicht wurde. Mal wieder.
Ah, okay.
Tja.
Ui. Ja, aber krass, dann drücke ich die Daumen, das ist ein voller Erfolg.
Grazie. Und selbst wenn ich, dann, ich freue mich einfach darüber, dass es wieder etwas, dass die Durststrecke etwas gestillt wird.
Du hattest eben gesagt, eingeleitet als es sind zwei Spiele, aber du zählst es als einen Titel. Ich würde das umdrehen. Das ist ein Spiel, aber ich zähle es als zwei.
Nein.
Okay. Worauf ich mich auch sehr, sehr freue, ist also ich habe auch sehr, sehr kritisch in diesem Podcast hier gerade über, es kommen zu viele Pokémon-Spiele rausgesprochen, aber ich bin wahnsinnig gespannt. Ende Februar kommt ja nicht nur
Final Destination.
Final Destination 9 Rebirth. Es kommt ja auch ich glaube Ende Februar, also die beiden überschneiden sich so ein bisschen, glaube ich. Am 27., glaube ich, müsste es sein. Am 27. Februar ist ja auch der Pokémon Day. Mit der großen Pokémon Presents dann, die dann wahrscheinlich auch wieder stattfinden wird, wo dann die neuen großen Dinge angekündigt werden. Und deswegen sage ich, ich habe ein Spiel und zähle es als zwei, denn im Grunde habe ich kein Spiel und
zähle es als 100.
zähle es als 100. Nee, weil gesetzt dem Fall, dass Game Boy Advance Ports von Smaragd und whatever auf der Nintendo Switch angekündigt werden, dann wäre das natürlich auch ein absolutes Highlight, auf das ich mich freuen würde. Oder was weiß ich, die Classic Collection von Pokémon endlich real wird. Oder halt ein Remake. Pokémon Legends Kyurem, whatever. Also, was auch immer dort angekündigt wird, ist natürlich etwas, was sehr, sehr spannend für mich ist.
Ja. Ich sehe da jetzt nur ein kleines Problem, lieber Dominik, ja? Du Schummler. Na? Du Schlingel. Haben wir nicht gesagt, Spiele, die schon angekündigt sind?
Ach, dammit, stimmt. Das haben wir sogar gesagt. Okay, dann mache ich's anders. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen Angst, was so meine nächsten Picks angeht, ob ich mir noch was aus dem Ärmel ziehen kann.
Ja.
2023 bin ich in ein Rabbit Hole gefallen auf Social Media.
Ja, ich liebe es, wenn es so losgeht.
Ich bin auf eine Sache gestoßen, die auch im weitesten Sinne ein virtuelles Spiel ist. Und zwar ein Alternate Reality Game namens Welcome Home. Genau. Und dabei geht es darum, dass Alternate Reality Games, das sind halt so Spiele, die mit der Immersion brechen. Da wird quasi eine in unserer Realität durch verschiedene Aspekte, durch verschiedene Dinge werden dort Website-Inhalte, Videos produziert, Bilder gemacht und so weiter, um vorzugaukeln, dass es Dinge in unserer Realität gibt, die es nicht in Wirklichkeit gibt, aber mit der Fantasie sich da reinzudenken, dass diese Dinge wirklich gäbe und dass all das, was man da sieht, echt ist, mit diesem Gefühl spielen Alternate Reality Games. Das gab es damals auch zur Serie Lost, denn mein ganz weiter Exkurs, falls ihr viele Dinge aus der Serie Lost damals nicht verstanden habt, liegt das daran, dass unfassbar viele Dinge in dem Alternate Reality Game aufgeklärt wurden.
Frech.
Das ist wirklich so, und was nur USA exklusiv war. Aber das mal kurz nebenbei. Ich habe da generell einen Hang zu.
Ich möchte kurz erwähnen, dass der geneigte Nopi-Zuschauer ja schon weiß, was ein Alternate Reality Game ist. Denn aus dem Halloween Special 2022, als wir über Ben Drowned gesprochen haben, wussten wir, das ist ein ARG.
Ja, ja, das ist eine absolute Videoempfehlung. Wie gesagt, ich weiß auch noch, als ich das Video gesehen habe von dir und da wirklich aus dem Häuschen war. Das war, also generell, deine Videos sind ja phänomenal, aber damit hast du wirklich nochmal irgendwie einen Vogel abgeschossen. Das war wirklich absolut.
Also, vielen lieben Dank. Es ist ja nicht so, dass ich nach Komplimenten fischen wollte, ne? Aber wenn ich sie jetzt kriege, sage ich auch nicht nein.
Ja, aber wie gesagt, da bin ich auf ein Altered Reality Game gestoßen, Welcome Home, wo es darum ging, darum geht, deswegen nehme ich das ja jetzt, weil es ja immer noch läuft, 2024 geht es ja weiter.
Okay, ja. So, ja.
Eine Serie aus den, ich glaube, was war das, 70er Jahren, so Muppets-mäßig, die jeder vergessen hat. Und plötzlich taucht.
Oh, The Dark Crystal.
So ein bisschen in die Richtung geht das, nur halt eher mehr so Sesamstraße-mäßig.
Ach so.
Mehr so Sesamstraße-mäßig, Welcome Home, das ist so eine Friendly Neighborhood und so weiter. Und da ist diese Webseite und da tauchen immer mehr Hinweise auf und so. Und von jemandem, der sich an diese Serie erinnert und Memorabilien gefunden hat. Und auf einmal ist da diese dunkle, schwarze Materie und so weiter, die dann da an diesen Sachen hängt. Und man findet irgendwelche Berichte und so. Ich will da auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Außer.
Das klingt schon cool.
Ja, es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Es ist von einem einzigen Typen angeleiert. Der nennt sich Clown. Das ist, ich weiß gar nicht, was der beruflich macht. Das ist auch jemand, der viel mit Kunst zu tun hat und so weiter. Also man merkt da wirklich unfassbar viel Liebe zum Detail. Der hat da Artists angeheuert. Der hat da so viel. Der hat auch inzwischen eigenes Merch von seinen Figuren. Also ja. In dieses Rabbit Hole bin ich reingefallen. Und freue mich auch 2024 weiter an diesem Game, an diesem AR-Game zu partizipieren.
Okay, so. Ja, cool.
Schwitz, dann Schwitz.
Viel Spaß dabei. wenn es so wirkt, als hätten wir nicht so viele Spiele 2024, auf die es sich zu freuen gilt, dann liegt es unter anderem daran, dass 2023 einfach ein unnormal krass vollgestacktes Kickerjahr mit lauter Blockbustern waren. Und dieses Jahr wird dann erstmal ein Jahr des Durchschnaufens, glaube ich, was so Releases angeht. Bevor es dann 2025 wieder mit GTA weitergeht und ich bin ja mal voll gespannt, ob Leute sich überhaupt trauen, 2025 Spiele zu veröffentlichen, wenn das heißt, dass sie mit GTA konkurrieren müssen. Bin gespannt, was das
mit sich bringt. Der Trailer hatte jetzt über 130 Millionen Views, also 130.000 wäre ein bisschen wenig. 130 Millionen, glaube ich, war das, oder?
Ich weiß nicht, die Zahl weiß ich nicht.
Lächerlich viele
aber
Views.
Ja.
Also wo man sich denkt, die ganze Welt hat diesen Trailer gesehen.
Ja, also auch gleich am nächsten Tag habe ich auf diversen Seiten dann immer diese Schlagzeile gesehen. The new GTA Trailer broke the Internet. Ja, und so war es halt auch.
dabei ist ja diese ganze GTA-Geschichte ja auch zum Release dieses Trailers hin ja auch so unfassbar tragische. Ne? Es ist ja
absolut.
Es ist ja wirklich also keine Ahnung, crazy.
Ja, was auch eine Sache ist, die ich letztes Jahr hätte angesprochen, wenn ich zu Games Happen gekommen wäre. Also auch das ist wieder eine Story, die mit Arbeitsplatzverlusten einhergeht, ja. Fehlkalkulationen, miese Investitionen, schlechten Entscheidungen von Führungskräften, Studio-Zusammenschlüssen und Vernichtungen, möchte man sagen. Ist echt nicht schön. Und dann kommen auch noch hier ganze Datendiebstahl, genau. und Leaks dazu. Also es ist
crazy.
Wahnsinn,
das Das fühlt sich an wie, keine Ahnung, zwei, drei Story-Arcs von einer Biopic-Serie.
Absolut. Ja. Was dann auf Staffelfinale
hin. Ja, genau.
Ja, gut, aber ich glaube, dann mache ich den Sack zu. Wir haben jetzt, ich glaube, drei Titel genannt. Dann nehme ich jetzt noch zwei Titel in den Raum, auf die ich mich freue. Und dann haben wir den Sack zu. Ne? Das ist zum einen Little Nightmares 3. Ah, da bin ich gespannt drauf. Ja, das ist ja dieses cute Horrorspiel, 2D-Plattformer gewissermaßen. Dass das eine Wahnsinns-Fanbase gewonnen hat mit seinem krassen Mix aus cute und creepy. Und wenn es denn erscheinen wird, Skull and Bones. Das ist auch wieder eine Sache. Ich glaube erst, dass es kommt, wenn es da ist.
Also, was Skull and Bones angeht, das hatte ich jetzt auch. War das in Games Happen, dass ich das da gehört hatte? Hast du das mal thematisiert? Es klingelt irgendwo ein Glöckchen in meinem Hinterkopf, aber ich kann es gerade nicht zuordnen.
Es ist ein Piraten-Simulationsspiel, wenn man so möchte, von Ubisoft. Mhm. Und die komplette Entwicklungsgeschichte ist auch schon wieder, es sind Ups und Downs und mehr Downs als Ups. Okay. Weit mehr Downs. Eine Verschiebung nach der anderen. Ich glaube, es sollte 2019 erscheinen ursprünglich. 18 oder 19. Mhm. Eine Verschiebung um die nächste. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, dass eigentlich niemand es ernst nimmt, wenn gesagt wird, Skull and Bones erscheint am Weil ich weiß nicht. Ohne jetzt eine Zahl fix zu nennen, es dürften an die 10 Verschiebungen oder so gewesen sein. Oder zumindest kommt es einem wie 10 vor. Ja. Und ja, keine Ahnung. Und dann wurde in Beta-Phasen, da gab es halt eine Beta-Phasen noch, und da haben die Beta-Tester dann auch noch mal zur Sprache gebracht, was alles nicht funktioniert an dem Spiel, um es freundlich auszudrücken. Woraufhin es dann dankenswerterweise wieder verschoben wurde, um diese Sachen anzupacken. Jetzt weiß halt aber keiner, ob diese Sachen auch tatsächlich angepackt wurden. Mhm. Das werden wir dann wahrscheinlich sehen, wenn es erscheint.
Boah, okay, es bleibt spannend.
Ja. Dominik, was für ein Kickoff für das Jahr 2024. Und
der Kickoff?
Ich bin so froh, dass ich dich...
Der Kickoff hört nicht auf.
Was?
Denn,
boah,
denn...
Surprise.
Jetzt haben wir den... Oder du hast den Gaming-Sack zugemacht. Und ich hau mal ganz Gaming-fern mal eine weitere Empfehlung für dieses Jahr raus.
Oh, ja. Empfehlungen finde ich schön.
So, einfach mal Gaming-fern. Aber trotzdem Spaß und Freude nahe. Denn... Doctor Who, die neue Ära mit dem brandneuen Doktor. mit dem brandneuen Doktor, Shuti Gatwa. Ich habe die erste Folge gesehen und
ja, ich auch.
Das verspricht wirklich eine richtig geile Ära zu werden.
Ja, da frage ich dich mal direkt, was lässt dich das jetzt sagen?
Oh, dass der Doktor, also. Oft ist es ja so, dass ein Doktor, so ein bisschen so eine Eingewöhnungsphase braucht, bis man ihn gefunden hat, so als Zuschauer. Ne? Eine große Ausnahme ist beispielsweise Christopher Eccleston, der 9. Doktor, der für mich einfach bam, sofort da war und sofort der Doktor. Und Shuti Gatwa ist ein neuer Christopher Eccleston. Der ist da in seiner ersten Folge. Bam, er ist der Doktor zu 100% und er ist ein phänomenaler Charakter. Tolle Synergie mit dem Companion. Richtig schönes und auch anderes Writing mal für New Who. Wenn sich das so fortsetzt, wie wir das im Christmas Special gesehen haben, phänomenal. Und ich bin wirklich Feuer und Flamme. Deswegen schaut Doctor Who auf Disney Plus oder auf DVD.
ich kann mich dem nur anschließen. Ja, ich habe diese vierte Special-Folge, das war ja, wir sind ja fast gewöhnt, dass es jährlich zu Weihnachten rum ein Doctor Who Special gibt. Und dieses Jahr war es ein vierteiliges Special. Den vierten Teil habe ich mir gestern zu Gemüte geführt.
Ach, gestern?
Also das ist alles frisch und ich weiß genau, was du sagst, wenn du sagst dies und das. In der Tat, Gaming fern, auch wenn wir rechtfertigen können, hey, es gibt Doctor Who Videospiele. Also ab auf Steam und zieht sie euch rein. Sogar noch. Ich wollte sagen, sogar mit einem der besten Doktoren, aber ganz ehrlich, ich kenne nur gute Doktoren. Also es gibt keinen Doktor, wo ich für mich persönlich finde. Meh. Von daher, so Gaming fern, wie es anmuten mag, ist es gar nicht. Ja, gut, aber für mich, finde ich, gibt's noch eine Gaming-Ferne
Sache? Ich wollte das nur kurz nachschieben. Sorry, dass ich dich da unterbrochen habe in deiner...
Wie sorry? Hier wird sich nicht entschuldigt. Hier wird, wie du zu sagen pflegst, ein Holzweg auch bis zum Ende gegangen.
Ja.
Ja, so perfekt. Ist es. Nicht, dass ich das als Holzweg bezeichnen würde, aber gut, Überleitung zu Ende. Meine Damen und Herren, es war mir eine Freude, es war mir eine außerordentliche Freude, jetzt endlich wieder mit Games Happen zurück zu sein, nach drei oder mehr, nach fast drei langen Monaten. Danke fürs Zuhören, trotz der verschnieften Stimme und ganz ehrlich, keiner Planung heute. Ich bin stolz auf uns, Dominik.
Ich auch.
Vielen lieben Dank, dass du dabei gewesen bist.
Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Es war mir eine Ehre und wahnsinnig große Freude.
Ach, wunderbar. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als, meine Damen und Herren, Dinge, die Dinge, die ich sagen will, die ich jetzt nicht rausschneiden kann, weil ich gesagt habe, ich mache kein Editing, sind ein weiterer Anfang dieses Satzes. So, meine Damen und Herren, es bleibt mir nur zu sagen, Dinge wie der Games Can Happen Podcast, Streams, Video Production sind Dinge, die kosten Zeit, Energie, Aufwand. Und für jede Unterstützung, die dabei herkommt, bin ich unheimlich dankbar. Und darum sage ich ein ganz, 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 ganz fettes Dankeschön an jene Patreons, die sich, also trotz dieser langen Nopi-Flaute, die es jetzt in den letzten Monaten gab, gesagt haben, supporte ich dennoch weiter und weiter regelmäßig ihrem Patreon-Beitrag zugesandt haben. Wenn also du der Meinung bist, hey, Content wie diesen möchte ich unterstützen, dann bitte hüpf rüber auf patreon.com/nopi. Oder wenn du sagst, ich möchte einen anderen Podcast unterstützen, dann geh doch auf miautgenau.de/support. Beides valide Optionen, beides Podcasts mit geilem Content und geilen Hosts und Co-Hosts. Kann ich nur empfehlen. Was ich sagen will ist, vielen lieben Dank, liebe Patreons. Und der Patreon dieser specialigen langen Jahresauftaktsfolge ist. Hast du mal einen Würfel da? Ich habe meinen Würfel nicht vorbereitet.
Ich kann dir eine random Zahl nennen zwischen 1 und 6.
Nenn mir eine random Zahl zwischen 1 und 4 Millionen.
3.
Der Patreon dieser Folge ist Yukimo. Vielen herzlichen Dank für die andauernde Unterstützung an alle Patreons. Ihr dürft euch gerne angesprochen fühlen. Und natürlich auch an alle Hörer, denn jeder und jede zählt hier in Games Happen. Und ich höre auf zu labern. Das letzte Wort hat der Co-Host. Bye!
Gott, das war... Ich hätte darauf vorbereitet sein müssen, dass ich jetzt hier die letzten Worte habe. Ich hoffe... Wir beide, als auch vor allem ihr dort draußen, habt einen guten Start ins neue Jahr gehabt und weiterhin, wir befinden uns immer noch am Anfang und kommt gut durch das Jahr, habt viele fantastische Games, die ihr spielt, habt viele fantastische Doctor Who-Folgen im Zweifelsfall, die ihr schaut und habt einfach eine gute Zeit. So zerrissen und zerkluftet, wie das vergangene Jahr war, darf man nämlich eins nicht vergessen, sich selbst einfach auch die Ruhe und die Momente zu gönnen zur Regeneration. Ich bleib im Doctor Who-Term einfach auch abschalten zu dürfen. Von daher, ich gönne es euch zu regenerieren in diesem Sinne. I don't want to go. Bum 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 b